Hallo und herzlich willkommen zur 24. Tür des Focus on Linux Adventskalenders. Ein wilder Ritt. Vermutlich hört ihr diese Episode erst im März oder so, weil das Backlog einfach so lang ist und wir eventuell mit den Folgenlängen ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen sind. Aber wir haben es uns vorgenommen, für diese Episode einfach mal das vergangene Jahr 2024 Revue passieren zu lassen aus Open Source Sicht. Und es kommt mir auch vor, als wäre es letztes Jahr gewesen, als ich schon mal die Freude hatte, den Marius Quabeck begrüßen zu dürfen.
Guten Abend, Christian.
Ja, die Leute kennen dich schon von letztem Jahr, aber die kennen dich vielleicht auch noch von anderer Stelle aus dem Internet. Denn du bist ja einer der Podcaster, die wir ganz gerne immer in unseren Episoden verlinken. Richtig?
Das wird mir so zugetragen. Genau. Was mache ich denn? Genau. Bei Nerd zu Media machen wir den Technik-Technik-Podcast, unter anderem auch den Fax-Informatiker-Podcast, wo auch du dabei bist, Christian. Und ja, ich fühle mich geehrt, heute wieder das Jahr zusammenkehren zu dürfen.
Sehr schön. Schön, dass du mit dabei bist. Und schön, dass wir am anderen Ende des Internet-Backbones den Dirk Deimecke zugeschaltet haben. Hi.
Hallo Christian, hallo Marius.
Ja, ein Jahr später und auch du machst weiterhin noch mehrere Podcasts. Welche waren das nochmal?
Ja, den Bassurm, der von Marius produziert wird, mit dem Mario Hommel zusammen und den Tilpot mit Sujiven, der von uns selber produziert und von Let's Cast gehostet wird.
Genau. Sehr schön. Ja, und so schließt sich der Kreis. Ich finde es ja immer schön, dass in dieser Open-Source-Szene ja die Kontakte immer sehr, sehr kurzläufig sind und in der deutschsprachigen Open-Source-Podcast-Szene ja genauso. Von daher freue ich mich, dass wir hier zusammengefunden haben und noch mehr freue ich mich drauf, die ganzen Themen mit euch zu besprechen. Deswegen würde ich vorschlagen, wir springen direkt rein. Die Liste ist pickepacke voll. Und ich glaube, generell kann man irgendwie sagen, ich glaube, Open-Source ist langweilig geworden, oder?
Ja, zum Glück.
Ja. Open Source ist so langweilig geworden, dass man jetzt keinen Kopfstand mehr machen muss und keine schwarze Katze bei Vollmond opfern muss, um irgendwelche Sachen ans Rennen zu bekommen. Also es ist glücklicherdings im Mainstream angekommen und zwar so, dass den Leuten mit Arch Linux schon langweilig wird und sie sich jetzt neue Spielwiesen suchen. Genau. Ich finde es gut.
Sogar auf die Community bezogen, finde ich, hat sich das alles entspannt über das letzte Jahr oder die letzten paar. Man muss weniger wühlen oder man muss mittlerweile mehr wühlen, um noch Dramen zu finden. Die allermeisten Projekte sind auch in ihrer Kommunikationsform erwachsener geworden. Also das gefällt mir tatsächlich besser als die frühen Zeiten, wo man noch gucken musste, wer hat jetzt mit welchem Projekt Stress oder wie funktioniert was oder was mit was zusammen nicht. Also finde ich schön. Wegen mir kann das gerne langweilig bleiben.
Da würde ich mitgehen. Also als Dirk gerade von der schwarzen Katze gesprochen hat, habe ich irgendwie so ein leichtes Zucken gehabt und habe mich an meine ersten Erfahrungen mit SAX 2, Yast und SUSE Grafikkartentreiber-Konfigurationen rückerinnert.
Oh je. Eine Gänsehaut von oben nach unten und zurück gerade.
Ja, aber es ist wirklich so. Also auch wenn man mal so guckt, so im Bekanntenkreis, die Anzahl der Linux-Desktop-User, die wird irgendwie größer. Also auch jetzt außerhalb der Bubble. Es ist jetzt nichts Elitäres mehr, Linux auf dem Desktop zu haben, auch wenn das Jahr des Linux-Desktops ja immer wieder neu heraufbeschworen wird. Und ich glaube, das ist eine feine Sache, die wirklich gut ist. Und vielleicht da auch eine Frage, wann hat euch denn das letzte Mal so ein Feature völlig umgehauen? Ist das passiert dieses Jahr?
Schweigen im Walde.
Zirpengeräusche also einfügen.
Also für mich nicht auf dem Linux-Desktop leider. Ich hatte so ein paar Zwischenmomente aus meiner Media- und Videobearbeitungswelt. Da hat ein Videoprogramm eingeführt mit Machine Learning, dieses ganze Color Grading, um einige Stunden zu beschleunigen und das, was ich da normalerweise reinstecken würde. Und dann fast die gleichen Ergebnisse oder Sachen, wo ich nur noch nacharbeiten muss, mitzuliefern. Das hat mich schon ziemlich umgehauen, weil ich da halt sehr viel Zeit in meinem Dayjob reinstecke. Aber auf dem Desktop eher weniger. Also alles funktioniert, das reicht mir in der Regel. Und ja, ich weiß nicht. Dirk, hast du irgendwas außer der Reihe?
Nein, ich habe ja schon vor Jahren mal gesagt, dass eigentlich mittlerweile die Wahl der Linux-Distribution egal geworden ist. Und Christian, du hast ja auch mal einen Artikel dazu geschrieben, zu den verschiedenen Paketformaten, die es mittlerweile gibt. Und das heißt, wenn das Linux schon egal ist und die Paketformate funktionieren, dann kann man erstmal Linux-Software überall installieren, wo ein Linux drunter läuft. Das ist mal so das eine. Und das zweite ist, es ist so einfach geworden, dass das alle mittlerweile können. Und das letzte ist, ja, es ist im Mainstream angekommen. Also Änderungen, die kommen, werden schleichend eingeführt und zwar langsam eingeführt. Und das ist auch gut. Es gibt keine großen Features mehr. Oder wenn man generell mal an Office-Lösungen denkt, dann ist es so, dass irgendwie 99% aller User sowieso nur 3 oder 4% einer Office-Lösung benutzen und die restlichen Prozente an Features eigentlich kaum benutzt werden. Also das sind Edge-Cases in der Regel. Und ich glaube, dass sich in den Edge-Cases wahrscheinlich schon noch eine Menge tut, aber die berühren mich selten. Ich stehe so mehr in der Mitte als am Rand, genau.
Ja, also das, was Markus sagte, da würde ich auch mitgehen. Also eins meiner Highlights kommt auch eher so aus der kreativen Ecke. Und das ist Ultraschall, das es jetzt für Linux gibt. Das ist echt ein Gamechanger, weil dafür muss ich nicht mehr mein altersschwaches MacBook Pro dann anschalten. Und vor allen Dingen der Ausblick auf die neue Version, die vermutlich irgendwann nächstes Jahr kommen könnte. Und die beinhaltet, dass man in der Audiospur, die man bearbeitet, den Text sieht. Das heißt, ich kann den Audio-File schneiden, ohne reinhören zu müssen. Und das ist natürlich cool. Das spart viel Zeit.
Das hättest du mir nicht sagen dürfen. Ich weigere mich schon seit ein paar Jahren, meine Produktionspipeline anzufassen. Okay.
Ja, glaube, da wurdest du so ein bisschen generd-sniped gerade. Sehr gerne.
Ja, passiert. Wird noch ein paar Mal vorkommen heute.
Ja, beide, oder? Also ich würde bis dann auch nochmal angucken. Also mit der neuen Version.
Ja, das ist super. Also wirklich, das macht Spaß. Und auch als jemand, der überhaupt keine Ahnung hat von Audio, wo ich mich wirklich eindeutig dazuzählen würde, hat Spaß an der Software und das ist ja gut.
Ja.
Und ich glaube aber, wenn wir mal so einen Schritt zurückgehen und jetzt mal von der Technik weg eher so vielleicht auf den ökonomischen Part gucken, dann ist, glaube ich, auch der Trend der Reparierbarkeit, der geht weiter. Also das ist jetzt keine kurzzeitige Erscheinung gewesen, über die wir letztes Jahr ja auch intensiv gesprochen haben, sondern das ist nach wie vor immer noch so ein Thema. Ich glaube, Fairphone hat ein paar neue Geräte rausgebracht.
Fairphone hatte ein interessantes Jahr. Die haben irgendwie zweimal ihren CEO, einmal ihren CFO und einmal ihren CTO gewechselt.
Oh.
Aber tatsächlich haben sie es auch geschafft, ein neues Fairphone 5 oder beziehungsweise ein Fairphone 5 in der neuen Konfiguration rauszubringen mit 6 GB RAM.
Oh, hey.
Also so exemplarisch dieses Feature der Reparierbarkeit auch fürs Marketing tatsächlich zu verwenden und es tatsächlich auch anzuwenden. Mhm. Das zieht sich weiterhin durch. Also ich habe in meinen Notizen von unserer letzten Jahresrückblick geschaut, kann man größtenteils so wiederverwerten. Worauf mit dem Steam Deck, Fairphone, Framework sowieso. Framework ist dieses Jahr besser geworden darin, ihre alten Platinen in andere Formfaktoren zu überführen beziehungsweise weitere Verwendungsmöglichkeiten dafür anzubieten und logischerweise Ersatzteile. Und logischerweise hat auch iFixit da nochmal angezogen, also weitere Kooperation mit größeren Herstellern, einen schärferen Umgangston mit Firmen, die sich da gerne die Rosinen rauspicken würden und so. Also es gefällt mir alles sehr gut. Also wegen mir kann das genauso weitergehen.
Ja, dann können wir gleich mal ein bisschen in die Hardware reinspringen, wenn es hier gerade schon so gut passt. Also da gehe ich absolut mit. Was ich halt auch interessant fand, Framework hat sich auch mal wieder dieses Jahr bewiesen. Ich war ja am Anfang so ein bisschen zurückhaltend, weil ich dachte, cooles Konzept. Aber naja, bei Startups weißt du nie, ob es die in 2, 3 Jahren noch gibt. Ich glaube, den Punkt, den haben sie auf jeden Fall überschritten und bewiesen, dass das geht. Und vor allen Dingen neben Intel haben wir jetzt AMD Mainboards und ganz aktuell sogar ein Developer-Board mit RISC-V-CPU. Ja, ich höre euch jetzt schon, aber hier die SoCs, die sind nicht leistungsstark. Habt ihr völlig recht, unterhalb von der Raspberry Pi Performance. Alles klar, ist auch eher so Special Interest Hardware für die Leute, die halt eben Software entwickeln. Aber ich glaube trotzdem, wenn man das einfach mal 2, 3 Jahre weiterentwickelt, dann haben wir da eine weitere Plattform, die interessant ist. Und auch ARM ist ja in Diskussion. Also auch das könnte ich mir gut vorstellen, dass wir nächstes Jahr vielleicht über einen Framework mit einem ARM-SoC sprechen.
Was wir halt merken, ist, dass alles, was momentan an Hardware ist, viel zu schnell ist für das, was wir tun. Und wir können einfach alle unsere Arbeiten selbst auf ältere Hardware tun, aber wir benutzen die Hardware nicht so lange, weil wir gewohnt sind, dass wir alle x Jahre halt unser Mobiltelefon wechseln sollten. Und das war ja früher mit subventioniert durch den Provider.
Mhm.
Aber eigentlich bräuchten wir es nicht mehr. Und wenn man sich mal ehrlicherweise anguckt, unsere Rechner sind um Klassen leistungsfähiger geworden und auch die mobilen Geräte sind um Klassen leistungsfähiger geworden. Die Arbeit geht deswegen trotzdem nicht schneller. Also es gibt jetzt ein paar KI-Features mehr. Das ist vielleicht noch spannend, was sich da entwickeln wird, auch was Bezug auf Fotos und Bildbearbeitung funktionieren wird. Aber so das Standardverfahren, ob ich jetzt keiner nutzt das, aber ob ich jetzt eine SMS schreiben würde mit dem aktuellen Telefon oder mit dem Telefon von vor 15 Jahren, da tut sich eigentlich nichts. Gut, SMS ist jetzt vielleicht das Vorzeigebeispiel an der Stelle, aber ja.
Zu dem Framework würde ich gerne noch ergänzen, dass ich da auch optimistisch bin, dass die auf den von Christian beschriebenen Weg wahrscheinlich auch hardware-seitig weiter eingehen werden. Wir sollten aber auch nicht vergessen, dass die weiterhin VC-funded sind. Also die haben regelmäßig Finanzierungsrunden und derzeit kriegen die genug Geld. Und ich finde, die haben die ganz richtigen Ideen. Und wenn ich nicht in einer anderen Firma verhaftet wäre mit meinem Betriebssystem, würde ich sehr wahrscheinlich diese Hardware nutzen. Aber nur zu sagen, weil das jetzt 2 Jahre lang funktioniert hat, heißt das nicht, dass die im 3. Jahr nochmal Geld kriegen. Also das wird immer noch teilweise subventioniert, was die da verkaufen und querfinanziert dadurch. Und müssen wir mal schauen. Ich hoffe sehr, dass da noch lang genug andere Leute auch Geld draufschmeißen, dass das irgendwann sich damit dann auch sogar selber tragen kann.
Ja, das würde ich auch hoffen. Also ich muss zugeben, es fällt mir auch immer schwerer, an den Geräten vorbeizugehen. Ich bin dann natürlich emotional ein bisschen vorbelastet, was eine andere Notebook-Marke anbelangt. Aber die sind schon echt cool und das gefällt mir. Und der Grundgedanke ist schön. Und das hat ja auch durchaus auch Einfluss auf andere Gerätschaften. Also ein Trend, der mir gerade einfällt, der auch dieses Jahr so langsam ins Rollen kam, und da bin ich gespannt, wie es nächstes Jahr aussieht, ist das Thema wechselbare RAM-Module, die keine Slots sind, wie wir es jetzt kennen, also keine SO-DIMMs, sondern die halt eben im Wesentlichen aufgeschraubt und aufgesteckt werden, wie so ein CPU-Modul. Das nennt sich LPCAM2 und das kommt ursprünglich von Dell, Lenovo und irgendeiner dritten Marke, die ich jetzt hier gerade unter den Tisch habe fallen lassen. Und es gibt auch schon erste Notebooks, die damit bestellt werden können. Das heißt, natürlich sind die Module im Moment nicht sehr günstig, wie sie sein könnten, aber es ist ein neuer RAM-Standard, der muss sich etablieren, der muss verbaut werden und es müssen sich natürlich noch weitere Hersteller finden. Also ich glaube, Crucial ist direkt früh mit eingestiegen und ich glaube, es gibt noch eine zweite Marke. Ja, aber vor allen Dingen gibt es halt noch zu wenig Notebooks damit. Aber dann hast du halt ein dünnes Gerät, das leistungsfähig ist, aber trotzdem erweitert werden kann. Und ich finde, das ist doch ein schöner Gegentrend zu der Bewegung, alles auf einen Silicon zu verlöten. Soll jetzt kein Bashing sein, Marius.
Naja, das Beispiel, was du gerade anbringst, ist ja auch im Prinzip beispiellos im Vergleich zu den anderen, die das auch machen, von der Geschwindigkeit her. Von daher, da würde ich das Ganze beibehalten bisher. Aber dieser Formfaktor, den du angesprochen hast, ist der wirklich nur für Laptops gedacht?
Nö, den kannst du auch theoretisch für was anderes benutzen. Die Frage ist halt, ist er dünn genug für ein Tablet? Weiß ich nicht. Das müsste man mal verproben.
Ich meinte jetzt tatsächlich eher, dass es diese Formfaktoren, also ich meine, die Idee an sich ist nicht neu, die gab es auch schon vor ein paar Jahren, dass sich diese Formfaktoren, wenn es die eben nicht auch für den klassischen Desktop-Markt gibt oder dafür eingesetzt werden könnten, eine größere Schwierigkeit haben, sich durchzusetzen. Mhm. Und dann könnte das jetzt halt wieder einer von vielen sein. Da wollte ich mit hin.
Ja. Ich finde das gut, dass so viel reparierbar ist und ich finde es gut, dass viel erweiterbar ist, aber ist das nicht eigentlich ein totales Nischenthema, wenn wir mal ganz ehrlich sind? Ja, die meisten Leute, wenn sie was Leistungsfähigeres brauchen, die erweitern nicht das Gerät, was sie haben, sondern die kaufen gleich ein neues.
Ja.
Und ich erinnere mich an die Akkudiskussion, dass der Akku wechselbar sein muss. Die Leute erleben gar nicht mehr, dass so Akku nicht mehr leistungsfähig ist. Die meisten Leute erleben das nicht mehr, sondern sie kaufen sich ein neues Handy an irgendeiner Stelle, bevor der Akku die Hauptleistungsfähigkeit verliert. Also ich finde es erstmal gut, dass es so ist, dass es reparierbar ist. Aber ich glaube, dass es leider momentan immer noch ein Nischenthema ist.
Ja, da hast du leider recht. Das wäre halt auch was, da wäre durchaus ein politischer Wille begrüßenswert, der das Ganze auch vielleicht auf EU-Ebene weiter thematisiert. Auch da haben wir ja erste Erfolge gehabt, ne? USB-C-Pflicht, auch den Herstellern gegenüber, die da nicht so kooperativ waren. Und vielleicht gibt es ja irgendwann eine Bewegung, die sich da auch mehr für Reparierbarkeit einsetzt. Das wäre natürlich schön.
Das sehen wir ja teilweise schon. Also es gibt ja bereits Direktiven, wo es darum geht, ab welchem Formfaktor der Akku tauschbar sein muss. Dann gibt es weitere Direktiven, die sich damit befassen, wie lange auch aus dem Support gefallene Geräte weiterhin originale Ersatzteile oder lieferbar haben müssen. Und die Diskussion rund um Reparierbarkeit und dass man das ja heute nicht mehr oder dass die meisten Leute das heute nicht mehr machen, weil sie aufs nächste Gerät upgraden. Die paar, und sagen wir, selbst wenn das nur wenige sind, die das nicht tun, werden dann nicht dazu gezwungen, das auch zu machen, weil sie dann auf das Gerät im Prinzip reparieren und wieder verwischen können. Also da ist an sich erstmal nichts falsch dran.
Nein. Also dass es falsch ist, steht nicht falsch ist, steht völlig außer Frage. Aber man kann sich ja auch mal vielleicht überlegen, dass man ein funktionsfähiges Altgerät, was man durch ein leistungsfähiges Gerät ersetzt, einfach an bestimmte Stellen spendet.
Ja, korrekt.
Wir könnten ja mal im Nachgang vielleicht so ein paar Stellen auflisten und in die Sendungsnotizen tun, wo man solche Sachen loswerden kann, gemeinnützig. Es gibt genügend Leute, die sich darüber freuen, selbst ein älteres Gerät noch benutzen zu können. Ich habe mein 8,5 Jahre altes Notebook in Rente geschickt, nicht weil es kaputt war, sondern weil ich es nicht mehr sehen konnte. Ja, muss mal vorsichtig zu sagen.
War noch nicht kaputt. Was fällt dem Gerät ein?
Ich konnte da immer noch mitarbeiten, aber ich hatte einfach keinen Bock mehr darauf, ganz ehrlich. Und das alte Gerät werde ich jetzt an Labdu spenden. Das ist so eine Spendenorganisation. Und das wird vielleicht noch 2-3 Jahre laufen. Weiß ich nicht. Ist übrigens auch sehr gut reparierbar. Und ist kein Gerät eines Herstellers, den du in einem Museum pflegst, Christian.
Verdammt. Hast du schon das Blitzen in meinen Augen gesehen?
Okay, ja, genau.
Verstehst. Ja. Ja, auf jeden Fall alles valide Punkte. Und da packt man natürlich auch ein paar Links rein. Also da gibt es wirklich Vereine, die sich darüber freuen. Gerade gegen Jahresende habe ich auch über Social Media gesehen. Da gibt es Aufrufe, weil gegen Jahresende ja auch gerne dann nochmal Hardware ausgetauscht wird. Und auch da kann man was Gutes tun. Also das in jedem Fall. Ich habe ja noch so einen Punkt auf der Liste stehen. Ich glaube, der kommt von dir, Marius. Und zwar das Valve Steam Deck.
Ja, das hat mich mal wieder, ich glaube, das dritte Jahr in Folge positiv überrascht. Ich weiß, war das ja letztes Jahr schon. Ja, letztes Jahr haben sie ja die Steam Deck OLED-Variante eingeführt. Das war so die erste Iteration nach dem originalen Release. Und was sie jetzt, glaube ich, vor ein paar Wochen erst gemacht haben, war so eine Limited-Edition der OLED-Variante in Weiß. Die ist erstmal, bis auf dass sie sich farblich unterscheidet, nicht interessant. Aber was sie gleichzeitig mit dem Release, oder könnte fast gleichzeitig gewesen sein, verkündet haben, ist, dass sie nicht vorhaben, jetzt auf Biegen und Brechen jedes Jahr dann eine neue Iteration von rausbringen zu wollen. Das macht gar keinen Sinn. Der Chip da drin ist noch gut, das Display auch, der Rahmen sowieso. Die Software ist jetzt gerade an der Stelle, dass sie alles richtig ausreizt davon. Das kann jetzt erstmal so ein paar, keine Ahnung, 1, 2, 3 Jahre wahrscheinlich so rumliegen, bevor sie sich mit dem nächsten beschäftigen. Und es ist wirklich wichtig, dass das nächste Steam Deck auch wirklich dann, dass es da einen Grund für gibt, warum sie das neu gemacht haben und dass sie da iteriert haben. Und das finde ich eine gute Idee, weil das auch zum einen mit diesem Reparierbarkeitsgedanken natürlich auch einhergeht, dass sie jetzt da dann ein Ökosystem ja auch an der Backe haben, was sie supporten müssen, wo sie Teile für bereitstellen müssen oder auch mit Third-Party-Herstellern arbeiten. Und das tun sie und das funktioniert ziemlich gut. Also stellt sich raus, die reichste Firma der Welt, was Videogames und diese Sachen betrifft, kann sich tatsächlich auch leisten, gute Entscheidungen zu treffen. Das freut mich dann doch sehr.
Ja.
Wenn man jetzt kurz noch den Seitenhieb auf die anderen, weil wenn man sich diese ganzen aus dem Hause Ioneo oder sowas, diese ganzen anderen Konsolen anguckt, da fällt ja gefühlt jeden Monat ein anderes vom Band.
Ja, und wirklich groß anstinken, also die haben vielleicht ein etwas besseres Display, etwas stärkere CPU, aber im Endeffekt, ich will ja nicht, keine Ahnung, irgendwie einen AAA-Shooter spielen unterwegs, wenn ich in der S-Bahn sitze, auf so einem Gerät.
Selten, ja.
Also diese Nische, die dieses Gerät erfüllen soll, die erfüllt sich sehr, sehr gut und das darf gerne weiterhin so bleiben. Es ist wirklich vielseitig einsetzbar, auch als Linux-Desktop. Ich habe einen Kollegen, Grüße gehen raus an den Jasper, der hat halt unterwegs einen Kubernetes-Cluster auf seinem Gerät. Also auch das geht. Nicht nur spielen, du kannst damit auch produktiv sein. Und da bin ich mal gespannt, was zukünftige Generationen zu bringen. Ich hoffe, die riechen genauso gut. Du kennst den Gag bestimmt, den Insider. Ja,
natürlich. Aus dem Grund musste ja auch, ich glaube, auf dem offiziellen Subreddit vom Steam Deck mussten da Moderatoren mal so eine Nachricht anpinnen, mit, dass ihr bitte nicht an diesem Lüftungsschacht schnüffeln sollt, auch wenn das lecker riecht. Das sollt ihr nicht machen, da kommen vielleicht Dämpfer raus.
So. Letzten Punkt, den ich noch mit Hardware ergänzen wollen würde, dass ich es sehr schön finde, dass dieses Jahr einige Geräte mit dem Snapdragon X1 Elite erschienen sind. Das ist ein SoC, das mal ansatzweise in die Region kommt, wo man von performant reden kann. Jetzt kann man sich natürlich drüber streiten, ich höre schon die armen Diehards, das ist kein offener Core, das ist closed und da gibt es bessere Cores. Sicherlich gibt es die, keine Frage, aber es ist immerhin ein guter Anfang. Mhm. Ja?
Ja.
Also wenn ich mal gucke, irgendwie das Pinebook Pro, was ich hatte vor 2 Jahren, naja, ne? Und da muss ich sagen, da ist das X1 Elite schon echt bedeutend besser und vor allen Dingen, und das müssen wir auch noch mal nächstes Jahr evaluieren, die Aussage von Qualcomm war ja, dass bis Ende des Jahres alle rudimentären Funktionen, die man für einen ordentlichen Linux-Desktop braucht, Hardwarebeschleunigung und so weiter, dass sie bis dahin umgesetzt sind. Vieles davon ist schon upstream gelandet und das gilt natürlich noch mal zu bewerten, weil das war das Versprechen. Und wenn das in die Richtung geht, dann glaube ich, ist das ein Trend, der sich vielleicht auch nächstes Jahr fortführen könnte. Also ich würde mich freuen, wenn wir irgendwann mal ansatzweise in die Region kommen, dass das ein Daily Driver sein könnte. Auch für Dinge fernab des Word-Processings und E-Mail-Bearbeiten.
Absolut.
Ja, und dann würde ich sagen, können wir den Hardware-Block hier an der Stelle schon mal zumachen und können vielleicht über die Fuck-Ups des Jahres sprechen, denn da gab es ja leider auch einige. Also es gab sehr viel Positives, ganz, ganz klar, aber auch so einige Dinge, die sehr kaputt gegangen sind und ich muss da unweigerlich direkt an XZ denken.
Mhm. Etwas, was vorher niemand kannte und danach jeder.
Ja,
genau.
Das ist wirklich so. Also ich finde, das ist ein Beispiel dafür, dass man wieder zeigt, wie wichtig Open Source ist, dass Open Source einfach auch im Prinzip kritische Infrastruktur ist. Man muss es so betrachten. Mhm. Und dass das ein Thema ist, das halt leider von vielen Stellen viel zu lange ignoriert wurde. Und wenn dann natürlich der Schaden da ist, dann ist das Geschrei groß und dann guckt man, wie man das Problem gelöst bekommt. Auf der einen Seite das und auf der anderen Seite auch wieder sehr erschütternd, wie man muss es ja Social Engineering nennen, was wie rigoros und wie herzlos zuweilen agiert wird.
Ja, also kurz zusammengefasst, da ist ein Open-Source-Projekt, nämlich OpenSSH, professionell unterwandert worden. Da haben sich Leute echt die Mühe gemacht, zu dem Projekt beizutragen und gute Änderungen beizutragen, um dann ganz schleichend hintenrum Änderungen beizutragen, die halt gefährlich waren. Und das ist leider nur per Zufall rausgekommen, nämlich dadurch, dass ein, Microsoft-Mitarbeiter, Postgres-Entwickler in seiner Pipeline gemerkt hat, dass irgendwelche Requests Millisekunden länger gelaufen sind, als sie sollten. Und ist dann auf die Suche gegangen und hat halt gemerkt, dass das da an der Stelle kaputt ist. Es war zum Glück noch nicht im Release drin und ist dann halt, doch, es war zum Teil im Release, ne? Ja, ist raus und ist relativ schnell rausgepatcht worden. Aber es zeigt, neben vielen, vielen anderen Dingen zeigt das eine Sache erstmal, es ist möglich, sowas zu tun. Da waren sich viele Open Source da nicht bewusst. Nur weil es Open Source ist, ist es nicht per se sicher. Das ist eine Sache, die man einfach wissen muss. Und es fehlen Audits. Es fehlen immer, immer, immer wieder Audits an Software. Sowohl im Closed Source Bereich wie auch im Open Source Bereich. Aber die Open Source-Ler verlassen sich sehr häufig darauf, dass das Open Source ist und dass es dann reichen könnte. Das tut's nicht.
Ja, dieses Argument mit, man könnte ja mal gucken, hat lang genug dazu ausgereicht zu sagen, wir sind dann ja besser als die anderen. Aber wenn es dann doch keiner macht, dann ist das Ergebnis in den meisten Fällen deckungsgleich. Und was ich bei der Accept-Diskussion auch so interessant fand, ist, es wurde ja sehr, sehr rigoros aufgearbeitet. Und es war ja teilweise, ich glaube, es war jahrelange Bemühungen, auf die man das zurückverfolgen konnte, was die da gemacht haben.
Ja.
Und das ist jetzt nur der Fall, wo wir das gefunden haben.
Ja.
Und das war ja in einer bestimmten Core-Komponente eine Subkomponente, die sie da speziell angegriffen haben für. Braucht man jetzt nicht zu viel Fantasie, um sich mal kurz auszumalen, wo das noch überall noch viel größeren Schaden eventuell anrichten könnte. Also wie Dirk gesagt hat, wenn du keine Audits machst, machst du keine Audits. Dann hilft dir das leider auch nicht, wie der Code da rumliegt.
Ja, da glüht bei mir auch direkt der imaginäre Aluhut-Mulder.
Ja.
Das ist definitiv so und deswegen finde ich, dass es eindeutig mehr Programme wie den Sovereign Tech Fund beziehungsweise der Sovereign Tech Agency, wie sie jetzt ja heißt, bedarf, um halt einfach dem entgegenzuwirken, indem man überlastete MaintainerInnen einfach unterstützt bei ihrer täglichen Arbeit, der Masse an PRs und an Informationen einfach den Überblick zu behalten und das Ganze natürlich auch monetär wertschätzt, ja, weil Entwicklung kritischer Komponenten funktioniert halt nicht, wenn keiner dafür zahlt und es hilft auch nicht, wenn viele Firmen konsumieren, aber nichts zurückgeben. Und zurückgeben heißt ja nicht immer spenden, kann auch heißen, dass du deine Mitarbeitenden zu einem gewissen Zeitgrad auch einfach dafür bezahlst, dass sie an Open Source contributen und was zurückgeben.
Mhm. Ja, ich glaube, ich habe es auch wieder jetzt auf dem Zeiger, das war glaube ich so, dass im Tarball der kaputte Code drin war und im eigentlichen Release dann nicht. Und viele Distributionen haben auf den Tarball aufgesetzt und haben dann damit den kaputten Code eingesteuert.
Stimmt. War das nicht sogar irgendwie in einem Unit-Test oder irgendwie sowas? So habe ich das in Erinnerung.
Das auch. Dass der Trick dahinter war, dass sie an vielen Stellen damit dann direkt bei den automatischen Build-Skripts für Distributionen mit dranhängen.
Genau.
Die sich aus dem bedient haben.
Und die Leute, die da teilgenommen haben, die haben halt so viel Code beigetragen, dass der Maintainer gar nicht anders konnte, als den Leuten erweiterte Rechte zu geben, um überhaupt die ganzen Pull-Requests und Merge-Requests verarbeiten zu können. Also ganz besondere Art von Social Engineering. Das wird bestimmt irgendwann mal verfilmt werden.
Vermutlich, ja. Und das ist auch so mein persönlicher Albtraum. Das ist wirklich das Schlimmste, was man sich vorstellen kann in der Open-Source-Szene, dass du was Gutes tun willst und ein Stück Software hast, das auch so ein bisschen Momentum generiert hat. Und dann wird das eben unterwandert und es wird eine Situation, deine persönliche Situation dermaßen ausgenutzt, um ein Projekt zu unterwandern. Das ist auf ganz vielen Ebenen enttäuschend.
Ja.
Fair ist es dann natürlich nur, dass wenn das in der Open-Source-Welt passiert, dass das auch in der proprietären Welt ist. Das ist, fand ich auch ganz interessant, dass wir diese Diskussion zweimal geführt haben dieses Jahr, weil das ist ja immer, es ist ja ein leichtes, sich als Freund proprietärer Software über Fehler in der Open-Source-Welt lustig zu machen. Und umgekehrt, für uns gilt das genauso. Also man erwischt sich ja auch dabei, so ein bisschen zu lächeln, wenn man die Schlagzeile über CrowdStrike liest. Mhm. Aber natürlich. Ich glaube, wir haben bewiesen, egal in welcher Welt man sich bewegt, Attacken gibt es überall. Und das ist die nächste große Diskussion, die sich ergeben hat dieses Jahr.
Das war ja so unglücklich. Also ich weiß nicht, ob wir nochmal komplett CrowdStrike erklären müssen. Hier Virus- bzw. Virensignatur-Abgleichsserver, der an einer kritischen Komponente dran hing, in einem Windows-Boot-Vorgang, bevor ohne den es gar nicht weitergegangen wäre, war mal nicht erreichbar. Und dann standen plötzlich nach Neustarts mal so ein paar hunderttausende Server still. So, oder überhaupt, wo CrowdStrike-Produkte eingesetzt wurden. Und dann ging es da ganz schnell. Das allererste war ja Twitter auf, guten Tag, und Linux wäre das nicht passiert. Und die findigen Leute eine halbe Stunde später posten dann runter, ja, ist richtig, bei Debian war das nämlich schon vor einem halben Jahr oder was auch immer es war, oder war es Red Hat. Also dieses Argument zog leider so gar nicht. Und das habe ich auch schwierig aus der Berichterstattung rausgekriegt. Also die Berichterstattung war in der Anfangszeit dazu natürlich sowieso, weil es auch kaum brauchbare Datengrundlage gab, nicht brauchbar. Da hieß es noch, das wäre jetzt ein Windows-Update oder Microsoft ist schuld, was sie ausnahmsweise in dem Moment mal nicht waren. Wenn man jetzt ihnen nicht auch noch für die Architektur die Schuld in die Schuhe schieben möchte, dann schon. Mhm. Aber das war eine sehr interessante Zeit. Ich weiß nicht, Dirk, wie hast du das aufgenommen damals?
Erstmal, dass so ein Fehler passiert, ist doof. Fertig. Ja, und dass vielleicht an der Stelle nicht ausreichend getestet wurde, auch doof. Ja, das sollte eigentlich nicht passieren. Ich habe mich in unserem Tilpot-Podcast gestiegen darüber aufgeregt, dass da die IT-Abteilungen versagt haben. Also es haben ganze Flughäfen gestanden. Es hat sich ja nicht nur um Server gehandelt, die befallen waren, sondern tatsächlich auch um Client-Systeme. Es haben Supermarktketten zumachen müssen, weil alle Kassensysteme ausgestiegen sind. Und jeder gute Administrator, der Christian wird das sicherlich bestätigen können, der macht einen Staged-Rollout, wenn er einen großen Rollout macht. Ja. Und und das passiert auf Endgerät, auf Clients halt nicht. Das ist one or nothing. Also da sind alle Geräte auf einmal aktualisiert worden, was dazu geführt hat, dass man kein Check-in mehr in Flughäfen machen konnte. Was dazu geführt hat, dass man bei Baumarktketten nichts mehr kaufen konnte. Die haben tatsächlich zugemacht den Tag, weil sie es nicht reparieren konnten. Und wenn, sag ich mal, die Verfahren, die wir aus dem Serverbereich kennen, auch im Client-Bereich eingesetzt worden wären, zumindest in denen da, dann wäre es nicht zu so einem Drama gewesen. Da wären vielleicht die Hälfte der Geräte ausgestiegen, aber die andere Hälfte der Geräte hätte noch funktioniert und hätte weiterarbeiten können.
Ich würde gerne noch um Krankenhäuser ergänzen, weil das war auch gar nicht so ungefährlich.
Ja,
stimmt,
ja. Sehr gut. Ich habe mich mit dem CISO einer Bank darüber unterhalten und der meinte dann auch, ja, aber das ist im Client-Bereich so. Im Client-Bereich macht man diese Staged-Rollouts nicht und ich finde das sehr, 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 sehr gefährlich. Also die ganzen Good und Best Practices, die wir da haben, im Serverbereich, die müssen eigentlich im Client-Bereich genauso zuschlagen.
Das sehe ich auch so. Und das ist der Grund, warum ich Debian Old Stable benutze. Und damit schlage ich allen halt ein Schnippchen. Genau. Nein, also du hast völlig recht mit all dem, was du sagst. Also ich weiß, jetzt können wir in der Diskussion in die nächste Runde gehen, ob man nur die Software als Version staged oder ob man auch die Katalog-Updates staged. Ich würde natürlich sagen, auch Katalog-Updates gehören dann gestaged, weil du ja nie ausschließen kannst, dass da auch Fehler drin sind. Aber ich glaube, da sehe ich auch schon die ersten emotionalen Kommentare drunter. Aber nichtsdestotrotz, diese Mechanismen, die für Serverwelten funktionieren, die können auch für Clientwelten funktionieren. Da würde ich auch eine Lanze für brechen wollen. Nicht immer ist latest and greatest geil. Auf dem Server machen wir das auch nicht. Wir sollten auch anfangen, das auf dem Desktop nicht zu tun.
Ja, genau. Und ich sag mal, selbst in der Containertechnologie kennen wir das, dass Staged Rollouts passieren, dass Blue-Green-Deployments passieren, dass Canary-Deployments passieren. Also auch da gibt es Methoden, obwohl Container relativ leicht ersetzbar sind, wo man dann erst einen Prozentsatz der Mitarbeiter der Anwender mit einer neuen Version versieht. Und das müsste auch langsam in Richtung Workplace-Bereich eigentlich zurücktropfeln. Ich glaube, einige Firmen machen das.
Ja.
Sie waren dann halt nicht so betroffen, aber man sieht halt, dass es nicht so wahnsinnig weit verbreitet ist an der Stelle.
Ja,
genau.
Ich meine, ein Gutes hatte die ganze Diskussion. Jeder und wirklich jeder und jede kennen jetzt Supply Chains als Schlagwort und S-Bombs.
S-Bombs, genau.
Also S-Bombs ist, glaube ich, also wenn es sowas wie das Jugendwort des Jahres, das von Susanne Daubner vorgestellt wird, quasi als Buzzword des Jahres, das wäre was für euch, der kannst du mal mitnehmen.
Ja, das ist wirklich so, das ist eine sehr gute Idee, das machen wir.
Genau, also so das Buzzword des Jahres, da höre ich jetzt schon Susanne Daubner, wie sie so sagt, ja, das ist jetzt hier S-Bombs. Also ich habe kein Wort so häufig gehört wie S-Bombs. Weiß ich, wie das euch geht.
kurz erklären?
Gerne.
SBOM, Software Bill of Material. Das sind alle Komponenten, die gebraucht werden, um eine Software rennfähig zu halten. Also auch alle Teile, die dazugehören. Vereinfacht gesagt.
Genau das.
Darf ich ergänzen?
Ja, du darfst immer ergänzen.
Danke.
Wir drehen dich dann nur irgendwann ab, aber ja.
Ah, ich verstehe. Langsam ausblenden. Genau. Nee, also ich habe mich da letztens erst mit einem Bekannten in London unterhalten, der für im Prinzip die Firma, die diese SBOM-Zertifizierung und Katalogsoftware anbietet, arbeitet. Mhm. Und da gehört noch zum einen in ganz vielen Stellen mittlerweile auch ja regulatorisch so Notwendigkeiten sind da mit dran. Also du musst zu einer bestimmten Zeit nachweisen können, wann du was installiert hast, was hat das mitgebracht, wo kam das her, in welcher Version war das denn, welcher Gitri, was auch immer, wo kam das her. Also du möchtest am Ende des Tages, wenn oder im besten Fall bevor was passiert, weil du daran eine Auswertung knüpfst, wissen, wann ist da was installiert worden, welchen Stand fahre ich jetzt wirklich, wie setzt er sich zusammen. Und darauf kannst du dann zumindest auf Komponentenbasis, ich will es nicht Audit nennen, aber eine Security-Architektur drauf aufbauen. Das sollte am Ende des Tages das Ziel sein.
Ja, das ist auf jeden Fall gut, wenn man so eine Bauanleitung nochmal hat und dann halt eben auch weiß, weil es kann ja sein, zum Beispiel, du dependest auf eine Bibliothek und die ändert jetzt die Lizenz, dann musst du das natürlich auch berücksichtigen. Das kann für dich ja implizieren, dass du dein Produkt gar nicht mehr so vertreiben darfst oder verteilen darfst und vielleicht auch die Lizenz ändern musst unter Umständen.
Nicht nur Lizenz sogar. Also ich habe Software, die habe ich vor ein paar Jahren mal geschrieben oder da war ich der Projektmaintainer, die wird seit Jahren nicht mehr geupdatet oder ist an irgendwelchen Stellen end of life, aber ist noch im Einsatz. Ich baue da regelmäßig neue Binaries für.
Ja.
Oder aktualisiere sie in den üblichen Systemen, damit neue Packages gebaut werden für die Distros. Genau damit du eben nicht diese Altlast mit dir rumschleppst und auslieferst.
Lizenzänderung, ein gutes Stichwort. Wir haben auch dieses Jahr natürlich ökonomisch, fahren wir da genauso weiter wie letztes Jahr, Änderungen gehabt. Also mir fällt da vor allen Dingen Redis ein, die Lizenz geändert haben, die jetzt quasi doppelt lizenzieren. Also einmal als Source-Code-Lizenz und einmal als Binary-Lizenz. Das wäre hier einmal die Redis Source-Available-License und einmal die Server-Side-Public-License. Und das hat auch gleich dazu geführt, dass es zwei namhafte Forks gibt, Redict und Welky. Und Welky ist mittlerweile auch in einigen Distributionen der Default, also zuletzt fällt mir ein, die RHEL 10 Beta, Fedora 41, das sind so zwei, die mir direkt einfallen, aber da gibt es ja noch ein paar andere. Und auf der anderen Seite haben wir Elasticsearch, was jetzt wieder Open Source ist. Also es geht auch Rolle rückwärts, das funktioniert auch.
Elasticsearch war relativ spannend. Die haben sich ja vor, ich glaube, 3-4 Jahren gesagt, oh, Amazon bietet jetzt ein baugleiches Produkt an, das finden wir schade, weil dann nehmen die nicht mehr unseres. Wir ändern mal die Lizenz. Beziehungsweise Amazon hat das als Distribution mit angeboten und im Zuge dieser Lizenzänderung haben sie Amazon dadurch quasi gezwungen, anders oder wieder mit ihnen zu arbeiten. Ich nehme an, dass mit ihnen das Ziel war. Das ist an irgendeiner Stelle wohl jetzt auch passiert. Elasticsearch und Kibana wird jetzt auch wieder offiziell von Amazon angeboten. Die sind da in der Zusammenarbeit und haben deswegen ihre Lizenz zurück auf AGPL geändert. Es ist eine Ergänzung. Es ist weiterhin ELV2 und SSPL immer noch dabei, aber du kannst auch AGPL-Sachen damit tun. Irgendeine kleine Komponente haben sie nicht mit einbezogen, das habe ich nicht genauer nachverfolgt, aber die Rolle rückwärts, also es ist schön, wenn das dann auch gemacht wird. Es hat natürlich einen negativen Beigeschmack, wenn man jetzt dann alle paar Jahre sagt, oder hinten ist einer, von dem hätten wir eigentlich gerne Geld, dass der unsere freie Software, wie sie in dieser Form anbieten, auch verwendet und einsetzt und weiterverkauft, was die Lizenz hergibt, dann die Angst haben zu müssen, oh, welche Lizenz nutzen die denn morgen? Also ja, aber nichtsdestotrotz, da müssen wir vielleicht 1-2 Jahre mal drauf gucken, ich finde das einen guten Schritt.
Aber ist das nicht eigentlich ganz spannend zu sehen? Man denkt ja, dass wenn ein Konzern wie Amazon sagt, ich forke das Projekt, ich entwickle das selber weiter und dann hinterher so viel Geld in Richtung Elasticsearch wirft und sagt, wir haben es nicht so gut hinbekommen wie ihr, deswegen wäre es ganz cool, wenn ihr die Lizenz wieder ändern würdet. Und ich möchte nicht wissen, wie viel Geld da am Ende geflossen ist. Finde ich in der Konsequenz sehr spannend, aber es zeigt vor allem eine Sache, dass viele Firmen sehr stark auf Open-Source-Projekte bauen. Wir können da mal eine Grafik verlinken. Auf Open-Source-Projekte bauen, aber nichts an die Community zurückgeben. Die sogar mit Open-Source-Produkten einfach Services aufbauen und trotzdem nichts an die Community zurückgeben. Und Elasticsearch hat ja die Lizenz geändert, weil sie Elasticsearch as is genommen haben und als Cloud-Produkt angeboten haben und dann noch nicht mal auf die Idee gekommen sind, ein bisschen Geld in Richtung Elastic zu schieben. Und was ich sehe, ist halt eine Tendenz, dass viel jetzt Dual-Lizenzierung durchgeführt wird, dass halt für verschiedene Anwendungszwecke verschiedene Lizenzen zum Einsatz kommen oder dass Open-Source-Lizenzen auf einen Anwendungsfall eingeschränkt werden, dass bestimmte Leute das einfach nicht mehr benutzen dürfen und damit ist die Lizenz nicht mehr Open-Source, keine Open-Source-Lizenz mehr.
Ja, das ist genau der Punkt. Das haben wir auch zuletzt gehabt. Die Draw.io-Software, die ist, kann man jetzt ja auch nicht mehr ohne weiteres in Atlassian Confluence benutzen. Also da gab es ein Offering des Entwicklers und wurde aber wohl auch schon per Default mitgeliefert und jetzt wurde die Lizenz geändert. Das heißt, es ist jetzt eine angepasste Apache 2-Lizenz, was ja legitim ist, das kannst du tun. Mhm. Also da hatten wir auch einen Juristen neulich zu Gast, der uns das nochmal näher erklärt hat. Und aber dadurch ist es halt, wie Dick jetzt sagte, keine OSI-zertifizierte Lizenz mehr. Und das sorgt natürlich dafür, dass es auf einmal faktisch kein FOSS mehr ist, aber eigentlich ja schon, weil du als Privatuser, du bist ja kein großes Unternehmen, das damit ein kommerzielles Offering startet, aber ist natürlich, hat alles einen Beigeschmack. Und ich glaube, das ist auch ein Trend, der auch weiterhin leider bestehen wird. Gerade wenn wir mal zum Beispiel gucken, WordPress versus WPML ist ja auch die große Diskussion jetzt in den letzten Monaten gewesen. Also das ist für mich, glaube ich, auch ein Kandidat dafür, da könnte ein weiterer vorkommen eventuell nächstes Jahr.
Ja, ich bin gespannt, wohin die Reise gehen wird. Und vielleicht muss sich eine Firma auch einsetzen, langsam mal setzen, dass das kein Selbstbedienungsladen ist, sondern dass das eigentlich auch eine Möglichkeit ist, sich zu engagieren oder vielleicht mal ein Audit zu finanzieren. So kleiner Hint in Richtung XZ, Vulnerability. Also alle Firmen setzen es ein und könnten eigentlich an eine zentrale Organisation Geld geben, die vielleicht solche Audits durchführt. Also es gibt ja diese, ich komme jetzt gerade nicht auf die Idee, die Linux Foundation hat ein ganz großes Toolset unter ihre Fittiche genommen und die wollen dann halt auch solche Sachen durchführen, aber das können sie natürlich auch nur, wenn sie das Geld dafür haben. Mir fällt jetzt gerade der Name für die dafür nicht ein, aber das kriegen wir vielleicht noch hin.
Ja, und Marius, du hast uns noch Spaß in VS Code mitgebracht.
Ja, es ist ausnahmsweise gar nicht Marius hackt auf Microsoft-Produkten rum, sondern es ist mehr so ein allgemeines Beispiel, was so eigentlich den Stand der Dinge darstellen soll, weil der Name und der Store dahinter ist völlig austauschbar. VS Code, Marketplace, also der Extension Store für den Code-Editor und ich glaube, Themes sind da auch drin, ganz viele schöne Dinge. Die hatten so ein leichtes Problem mit App-Submissions und Reviews. Da war ein Dracula-Theme drin, was so wohl anscheinend so ein bisschen Code-Highlighting und ganz bestimmte Sachen macht, die Coder, die nicht ich bin, ganz toll finden. Und dementsprechend haben sich da dann ganz viele Ableger von entwickelt. Und eins davon hatte dann so unschöne Beigaben dabei, wie dass es zum Beispiel irgendwelche Daten abgeschnorchelt hat. Ein anderes hat so dann in deinem Code-Editor so ein bisschen Monero mitgemeint, was man so macht. Ihr kennt das.
Uff.
Und dieses Dracula-Theme, da haben sie sich sogar noch was Schönes mit erlaubt. Die haben da, das Offizielle heißt Dracula-Fische. Und die haben das für den Fake davon Darkula gemacht. Also die haben den zweiten und dritten Buchstaben gedreht, wo es natürlich gerne mal vorkommt, wenn man sowas eintippt. Und gleiches Logo und so weiter. Wir haben sich relativ an dem ganzen anderen Rest vom Offiziellen orientiert. Dementsprechend kamen sie da schnell rein und waren dann bei, ich scrolle schon seit einer Minute durch diesen Artikel, auf jeden Fall bei ganz, ganz, ganz vielen Downloads. Das hat sogar bis hoch in eine 483 Milliarden Market Cap Firma hochgearbeitet. Warum die hier nicht Alibaba Group hinschreiben, weiß ich auch nicht. Und dementsprechend, ja, ging das ziemlich hoch her und auch irgendwelche Gerichtsgebäude und Abteilungen haben das auch genutzt. Also der Punkt, den ich machen möchte, ist, dass App-Review weiterhin schwierig ist und solange App-Review auf irgendeine konsequenten Art und Weise nicht durchgeführt wird, kommst du mit solchen schönen Sachen wie Buchstabendreher und gleiches Logo immer noch an genug Leute dran, dass sich der ganze Spaß lohnt. Und das hatten wir am Anfang schon mal so ein bisschen davon mit sehr schöner Code, den sie da haben, sollen wir den mal auditieren? Ach nee, lass mal, der steht da in der Sonne. Und so lange bringt das halt nichts. Und das Thema haben wir seit, keine Ahnung, seitdem ich podcaste, wahrscheinlich seit Dirk podcastet. Und ich habe nur die Beispiele so ab Docker gehabt, wo wir das im Prinzip monatlich besprochen haben. Und hier ist das genauso der Fall. Wir haben hier die gleichen Sachen, ein paar gefakte Reviews mit drauf. Dahinter hat einer eine ähnliche E-Mail-Adresse verifiziert. Da hat er das offizielle Häkchen bekommen. Ja gut, wenn die Plattform sich keine Mühe gibt, dann kommst du da natürlich einfach rein.
Das ist richtig, aber es kann halt wirklich alle treffen und VS Code ist ja wirklich nur ein austauschbares Beispiel. Snapcraft hatten wir auch schon ein paar Mal, aber you name it, das kann auch Ruby Gems, NPM hatten wir das auch schon, PyPy sicherlich auch mal, also kann man beliebig ersetzen. Aber jetzt, wo du VS Code Theme sagtest, kriege ich so ein bisschen hier einen kleinen halben Herzinfarkt, weil
hast du nebenher in deiner Extensions geschaut?
Ja, ich weiß nicht. Habt ihr ein Lieblingstheme? Benutzt ihr VS Code? Weil ich habe hier so ein Lieblingstheme. Das packen wir auch mal in die Shownotes. Und ich muss mal den Quellcode angucken, dass da keine Malware drin ist.
Hannah Montana, wirklich?
Nein, nein. Nein, es ist diesmal Surprise. Kein Hannah Montana-Theme. Es ist tatsächlich Windows 95-Theme mit den Icons vor allen Dingen. Und das finde ich wunderschön. Modernen Code in alten Icons. Das macht mich glücklich.
Ich habe natürlich noch Spaß gemacht. Ja.
Jeder hat einen Grund, warum er hier ist, ne? Also.
Ja.
Ja. Nein, ich nutze tatsächlich VS Code gar nicht. Aber ja, wie eingangs und auch von dir wiederholt, du kannst das gegen jedes Store- oder User-App-Submitted-Review-System gegeneinander austauschen. Also ich weiß nicht, wann wir vorhaben, dieses Problem zu lösen. Ich glaube, die Taktik der letzten Jahre war, komm, lass das AI machen. Ich würde behaupten, das hat noch nicht funktioniert.
Nee. Ja. Nee, gar nicht. Aber glücklicherweise gab es ja auch ein paar positiv konnotierte Neuerscheinungen. Und was mir da direkt so einfällt, ist zum einen mal der in Rust neu geschriebene Desktop Cosmic von System76, der Firma hinter der PopOS-Distribution. Und das ist, glaube ich, schon, das hat Potenzial, the next big thing zu sein. Das ist natürlich noch von einer ersten finalen Version entfernt. Also zum Datum hier der Veröffentlichung ist mir noch kein stabiles PopOS-Release bekannt. Aber ich glaube, das kommt irgendwann nächstes Jahr. Und das, glaube ich, das wird eine schöne Sache. Habt ihr damit mal rumgespielt? Oder wie steht ihr generell zu neuen Desktops, wo es doch schon so viele gibt? Bedarf es da noch einen weiteren?
Ach ja, Dirk.
Ich habe 100 Jahre lang GNOME benutzt. Oder GNOME oder GNOME oder wie man es auch immer nennen
mag. GNOME, sagen die US-amerikanischen Podcaster immer. Das finde ich ein bisschen befremdlich.
Oder GNOME mit stummem G, genau. Und ich bin jetzt neu auf eine andere Distribution gewechselt und ich setze jetzt gerade wieder KDE ein. Ehrlicherweise ist der Desktop nur eine Möglichkeit, irgendwelche Programme zu starten. Ich konfiguriere da so gut wie gar nicht dran rum. Bin froh, wenn ich die Lautstärke einstellen kann und dann hat sich das auch für mich an der Stelle. Und ehe meine Stelle und einen Browser auf, manchmal auch ein Mailprogramm. Am letzten Endes ist mir der Desktop sowas von egal. Es könnte irgendwas sein. Was ich überhaupt nicht sehen kann und wo ich echt Magenschmerzen habe, wenn Leute alles im Vollbild machen.
Tiling Window Manager. Oh Dirk, da hast du jetzt die Hälfte unserer Zuhörerschaft hier nicht gebracht.
Nein. Ich mag eine Anekdote von früher erzählen, jetzt könnte der Altersgong kommen, wenn du willst. Ja. Da habe ich mit, weil das Thema Linux in der Firma, in der ich da gearbeitet habe, ziemlich neu war, bin ich zu den Hosties gekommen, also Leuten, die den Großrechner verwalten. Und die haben halt 3270 Emulationen, sprich, das ist so ein Terminal, was 80x25 Zeilen hat letzten Endes. Und dann gab es ein Statussymbol, das war ein 17 Zoll Flatscreen, den man benutzen konnte. Und die haben dann ihre 80x25 Zeichen im Vollbild auf diesem 17 Zoll Monitor betrieben. Kann sich heute keiner mehr vorstellen, wo die Buchstaben dann fast Daumen hoch waren. Das ergibt keinen Sinn. Also wir haben Windows, um die auch übereinander legen zu können und oder auch nebeneinander legen zu können. Wir haben Windows nicht, um sie im Vollbild zu machen. Dann würde es nicht Windows heißen, sondern Fullscreen. Also Und da habe ich halt ein bisschen Mühe mit. Und auch wenn ich bin jetzt gerade auf dem 4K-Monitor, alles im Fullscreen, ja. Brauche ich keinen 4K-Monitor, ehrlicherweise.
Das kann ich nachempfinden.
Tschüss, Marius, war nett mit dir.
Ich komme halt komplett von der anderen Seite. Ich gucke hier gerade auf zwei 43 Zoll Fernseher drauf, die ich für Videobearbeitung brauche, einen HDR kalibriert. Und ich mag aufgrund dessen, wie macOS das mit den virtuellen Desktops und mit dem Switching macht, habe ich das meist in Vollbild auf. Mhm. Und ich mache das dann aber auch nicht so, wie du das vielleicht kennst. Also ich mache das nicht mit ganz viel Whitespace drumherum. Ich zoome dann auch natürlich entsprechend rein, weil das die Fidelity von diesem Display und dem Panel auch hergibt. Das ist das Schöne an dieser Größe des Bildschirms. Aber ja, andererseits, wenn ich das gleiche noch auf Linux machen würde, dann würde ich mir auch nur die Frage stellen, okay, in welche Umgebung starte ich denn jetzt meinen Browser? Also das ist da in dem Sinne, um auf deine Frage mit, braucht es noch eine weitere DE zurückzukommen? Solange das hardware-seitig bei mir läuft, ist mir das eigentlich fast egal.
Mhm. Ja. Also ich bin da immer so ambivalent, muss ich sagen. Also ich finde Tiling Window Manager total spannend und ich finde das immer extrem beeindruckend, jemanden über die Schulter zu gucken, der oder die gerade mit wilden Tastenkombinationen da Magie betreibt und dann poppt hier noch ein Helix-Editor auf und da noch was anderes. Und dann sind auch diese ganzen Bars oben so geil designt, dass es auch aus dem nächsten Thron-Kinofilm kommen könnte. Ich finde das höchst spannend. Merke aber, dass mir der Aufwand zu hoch ist, genauso viel Liebe reinzustecken. Auf der anderen Seite, also mein Arbeitsgerät hier ist ein Fedora 40 und ich benutze das eigentlich wie ein Tiling Window Manager, muss ich sagen. Also ich habe nie Fenster klein. Ich habe die meistens halbiert. Also jetzt zum Beispiel auch links sehe ich euch im Kamerabild, rechts habe ich hier unser gemeinsames Dokument auf. Ich habe nie ein Fenster einfach so rumschwirren, dass ich den Desktop-Hintergrund sehen würde. Also eigentlich genau das, was ich mache, ist, dass ich so, Mama, können wir Tiling haben? Ja, wir haben doch Tiling zu Hause. Und Tiling zu Hause ist halt genau mit Super-Taste L, Super-Taste R. Also vielleicht sollte ich einfach mal konsequent den Cut wagen und einfach mal switchen und gucken, wie ich damit zurande komme.
Also man kann ja Tiling auch dadurch benutzen, dass man irgendwelche Extensions für GNOME, KDE oder X-Face benutzt beispielsweise. Und dann hat man auch einen Tiling Window Manager unter den gängigen, in Anführungsstrichen, Desktop-Systemen. Ja, wenn man es braucht, bitte. Ich finde ja toll, dass unsere Software die Möglichkeiten bietet, dass so jeder nach seinem Gusto das System nutzen kann.
Definitiv, ja. Ein anderes Thema, das ich jetzt nicht erwartet hätte notwendigerweise dieses Jahr, ist, dass Ubuntu 24.04 mit dem Ubuntu Pro bis zu 12 Jahre Unterstützung bekommt. Also wir sind ja mittlerweile 10 Jahre gewöhnt. Das war ja das, was wir letztes Jahr groß proklamiert bekommen haben von Canonical. Dieses Jahr sind es 12 Jahre. Also ich glaube schon, dass Canonical hier sich so ein bisschen als The Next Enterprise Distro positionieren will. Und das meine ich nicht despektierlich, sondern ich meine das durchaus wertschätzend. Denn da wird es ja eine Need für geben. Oder wie seht ihr das?
Irgendein Kunde wird nachgefragt haben, ganz sicher. Und wenn es so der Vergleich ist, mit was der Rest der Konkurrenz denn so anbietet.
Aber stieß das nicht wunderbar die Klammer, dass wir ganz am Anfang gesagt haben, dass die Distribution mal nahezu egal ist. Es gibt Paketformate, die funktionieren. Ja, und wenn wir eine stabile Basis unten drunter haben, dann funktioniert das. Als ich eben System Engineering noch gemacht habe, haben wir den Applikationen grundsätzlich gesagt, dass sie alles für ihre Lauffähigkeit mitbringen sollen, dass sie sich nicht von Update-Zyklen des Betriebssystems abhängig machen sollen. Dort dann halt jede Applikation ihr eigenes Java mitgebracht, wenn sie es gebraucht haben, konnten es unabhängig vom Betriebssystem aktualisieren. Und das ist ja nur die logische Konsequenz. Dann braucht man halt die Basis nicht mehr anpassen. Das ist halt so.
Der Teil ist schon richtig, aber woran sich jetzt dieses 12-Jahre-Paket richtet, ist halt der Administrator, der vorhat, nach dem Deployen so eine Applikation in Rente zu gehen. Und dann nach dem Motto kann der Nächste machen und ich mag halt Ubuntu. Und von denen gab es das so noch nicht. Also musst du ja vergleichen mit. Die 12 Jahre sind ja nicht ohne Grund gewählt. Es gibt ja noch so ein paar andere, die das auch tun.
Ja, ich fühle mich angesprochen. Also
das habe ich tatsächlich nicht mal gemeint, aber okay.
I'm in this picture and I don't like it. Hey. Ja, also Need ist da und die letzte News vom November war hier auch, SUSE liefert für Slee 12 bis zu 19 Jahre. 19 Jahre! Ja. Das ist komplett wild. Also die haben ja bisher immer 10 bzw. 13 gehabt gegen extra Münze. Und jetzt haben sie noch ein neues Programm gestartet mit dem sehr kurzen und einfach zu merkenden Namen LTSSPSES. Long-Term Service Pack Support Extended Security. Und dann gibt es halt nochmal 3 Jahre on top und du kannst hinten dran nochmal was drauf feuern. Und dann hast du nochmal 3 Jahre und dann kommst du dann halt echt auf 19 Jahre. Und das ist, also ich würde das nicht haben wollen, aber ich bin auch, glaube ich, nicht die angedachte Userschaft. Ich glaube, das ist, richtet sich wirklich an die Menschen, die etwas einrichten und dann sehr, 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 sehr lange nicht anfassen dürfen, können oder wollen.
Genau. Aber wie gesagt, wenn ich darauf die Applikation aktualisiere und ich nicht auf das Betriebssystem angewiesen bin, dann kann es meinetwegen auch 30 Jahre laufen, wenn es aktualisiert wird.
Das ist richtig, ja.
Wenn du das so schön machst, ja, Dirk, das ist
ja
genau. Optimal.
Ja, genau.
Ne? Genau. So, macht ja nicht jeder.
Ja, die brauchen es dann auch nicht nutzen. Die brauchen keine 19 Jahre.
Das stimmt, ja.
Ist die Frage, von welcher Etage das Compliance-Thema reingetragen wird. Ne? Also
das einverstanden. Einverstanden. Ja, okay.
Ich hätte ansonsten auch noch mal Follow-up vom letzten Jahresrückblick, wenn wir das schon also als Kategorie einführen können. Ubuntu Pro hatten wir das letzte Mal besprochen im Kontext mit, warum will man das eigentlich haben und warum macht das Werbung in meinem Terminal. So, da gibt es eine Fortsetzung von. Der Update Manager, das grafische Tool unter Ubuntu, was man aufruft, wenn man Pakete updaten bzw. gucken möchte, gibt es die überhaupt und dann kann man sich da Details zu anzeigen lassen. Hat jetzt noch so eine Unterkategorie, wenn man so ein bisschen runterscrollt und dann zeigt das einem ausgegraut und nicht anklickbar an, sofern du kein Ubuntu Pro hast, welche Security-Updates denn da noch für dich liegen, für die du aber Münze einwerfen müsstest. Und das gab natürlich ganz viel Kritik und Backlash. Und ich habe da wirklich ein paar Monate immer wieder hin und her gedacht. Und das haben auch teilweise Canonical Engineers in verschiedensten Kommentaren auf verschiedensten Webseiten dann auch mal von sich gegeben. Ich finde die Taktik, dem User zu zeigen, hey, von allem, was wir dir an Paketen anbieten, ist dein System zwar sicher, aber da hinten wäre auch noch was. Also anstatt, dass man das dem User vorenthält, zu zeigen, hey, da gibt's aber doch noch was und da ist eventuell was, was du vielleicht gerne haben möchtest, finde ich tatsächlich den besseren Schritt, als so zu tun, als gäbe es gar keine Updates dafür, wenn du das im grafischen Interface machst. Und die Leute, die das stört, werden das Flex setzen, dass sie das nie wieder sehen können und die würden dem Land Canonical sowieso nie irgendeine Münze geben. Mhm. Aber alle anderen, für die ist das eine wichtige Information, meiner Meinung nach. Das ist ja eine Serviceleistung, die angeboten wird. Und wenn es dann wirklich um Sicherheitsupdates und die Stabilität deines Systems geht, weiß ich nicht, ich hätte die Info gerne. Hm. Ich habe allerdings auch Ubuntu Pro.
Ja, ich auch. Aber ist das nicht mittlerweile Standardverfahren bei irgendwelcher Software, zumindest bei Software, die im Web läuft, wo man dann, weiß ich nicht, eine Free-Version hat oder eine Freemium-Version, heißt es ja mittlerweile, hat, oder eine Free-Core-Version, wo man dann irgendwelche Sachen auf der Webseite ausgegraut hat, die man nicht klicken kann, wo dann gesagt wird, um das klicken zu können, brauchst du aber die Pro-Variante. Oder hier brauchst du die Team-Variante, hier brauchst du die Enterprise-Variante.
Richtig, das halt auch wirklich hart, der Fokus aber auch im Interface auf Upselling. Hier sehe ich tatsächlich jetzt Informationen, guten Tag, dein System, also klar, wir hätten auch gern Geld von dir, aber dein System ist jetzt faktisch nicht sicher, weil da hinten gibt es ein aktuelleres Paket, zum Beispiel. Mhm. Das tangiert mich mehr, als wenn Canva sagt, guten Tag, für den Effekt hätten wir gerne nochmal eine Münze.
Mhm. Einverstanden, ja.
Mhm. Also in der GUI könnte ich mich damit anfreunden, wenn ich es abschalten kann. In der CLI, also ich bewege mich eigentlich nur mit der Paketverwaltung auf der CLI. Also ich will da keine GUI für haben. Mich lenkt das ab, mich nervt das. Deswegen mache ich einfach das automatisch auf der Kommandozeile. Und da dann wirklich in so einem gesetzten Tool wie der App-Paketverwaltung Werbung zu haben, das ist natürlich etwas, das mir nicht gefällt. Aber das Argument von dir ist auch valide, Marius. Also den Hinweis, dass es da noch mehr gibt, das ist natürlich schon ein Thema. Die Frage ist halt, und das ist halt intransparent für die Userschaft da draußen, sind das jetzt Updates für elementare Bestandteile meines Systems? Reden wir hier über den Kernel? Reden wir über den Browser? Oder ist es irgendein anderes Tool, das halt so nach Best Effort nur gepatcht wird?
Das ist gar nicht intransparent. Gerade in der grafischen und auch in der Terminal-Auflösung zeigt er dir alle Informationen an zu dem einzelnen Paket, für das was Neueres hat, anstatt aus dem normalen Repo ohne Pro.
Aber ich sehe doch nur den Namen, oder? Also ich sehe jetzt nicht irgendwie...
Ja schon, und dann machst du noch ein Update-Info mit dran, beziehungsweise suchst halt nach dem Update-Pfad dazu, wie du das auf dem Terminal normalerweise auch machen würdest. Im Update-Klicker selber, auf der GUI-Variante, klickst du halt auf das Paket und kriegst das da auch angezeigt. Also die Information ist da, meiner Meinung nach.
Okay.
Noch ganz kurz zu dem, man muss es abschalten können. Soweit ich weiß, gibt es dafür keinen jetzt irgendwie einen Haken, den man in den Settings einstellen kann. Du kannst aber diesen Ubuntu Pro Announcer deinstallieren und dann taucht das Ding auch da nicht mehr auf, weil aus der gleichen Quelle kommt das, was dir da im Text angezeigt wird.
Ja. Mhm. Ja gut, schön, dass das mittlerweile ausgelagert wurde. Das war, glaube ich, früher nicht so trivial. Da gab es irgendwie
richtig
MOTD, gab es einen Config, dann gab es irgendeinen Dienst und einen Timer und du musstest halt irgendwie mehrere Dinge auf einmal machen. Das war ein bisschen schwierig, aber hab's mir jetzt auch seit einem Jahr nicht mehr angeguckt, muss ich zugeben. Aber ich habe, wie du sagst, und auch das können wir ja, glaube ich, mal wertschätzend erwähnen, also es ist schon niederschwellig, Ubuntu Pro auch für persönliche Zwecke zu benutzen. Ja, also das ist nicht so das Thema. Und wenn du Teil der Community bist, hast du ja dadurch noch mehr Freiheiten. Also das Argument, das häufig genannt wurde, ja, ich als Privatperson werde hier gegängelt, das ist ja so auch nicht ganz nachvollziehbar.
Ja, es wird dir vorgesetzt, ja, dann musst du dich halt 2 Minuten hinsetzen und einmal anmelden und dann kriegst du das auch. Aber es ist keine unerreichbare Hürde, meiner Meinung nach. Und das ist eine der Sachen, der mich tatsächlich mit meinen Servern und auf den wenigen Desktops, auf denen ich noch Linux einsetze, bei Ubuntu hält. Also, ich finde das gut. Weil ich will das genau so haben, dass ich das im Zweifelsfall nicht erst wieder anfassen und wiederbeleben muss, sondern dass das läuft und dass das mit den Langzeit-Updates und der Security auch gleich da ist, wenn ich das update.
Hm. Mit Red Hat geht das übrigens auch. Developer Licenses, genau.
Genau.
Bestimmt. Nutze ich nur nicht auf dem Desktop.
Ja. Aber das ist, glaube ich, auch so ein Muster. Das sehen wir bei vielen Distributionen. Und von daher, ja.
Das ist so ein bisschen auch die Fortsetzung von Open-Source-Lizenzen, oder? Im Ende. Also zu sagen, für kleinere Use-Cases bieten wir es gratis an, für größere Use-Cases wollen wir Geld haben.
Genau. Ja, kann man so betrachten.
Ich stimme dir in der Argumentation zu. In der Praxis gibt es da ja durchaus im Prinzip so eine Skala, wo sie abwägen mit, sollten da eigentlich unsere Millionen von Nutzer von profitieren oder nur die uns davon Geld geben. Mhm. Und da gibt es schon sehr genaue Sachen, gegen die das abgewogen wird.
Ja, das ist wahr.
Aber plakativ natürlich, ja.
Ein weiteres Thema, das ich sehr spannend fand, war der Forgeo Hard Fork. Und muss sagen, das war für mich auch echt ein spannendes Thema dieses Jahr. Also ich habe auch den Switch gemacht und das war für mich echt einfach umzusetzen. Habt ihr damit auch schon mal gearbeitet?
Ja, ich habe bei mir das tatsächlich GTI durch Forgero ersetzt und ich tue mich immer noch schwer, das auszusprechen, um es vorsichtig zu sagen. für mich wäre es einfach der Austausch eines Binaries gewesen, aber ich habe halt meine Skripte auch so angepasst, dass überall auch der neue Name auftaucht. Und für mich war das wirklich nur der Binary-Austausch, danach lief alles weiter so, wie es sollte. Ja. Ich weiß, dass Kollegen das umgestellt haben, die hatten deutlich mehr zu tun. Dazu kann ich nichts sagen, für mich ging es gut.
Ja, also war für mich auch so und es ist schön, dass sich da echt viel tut. Also ich freue mich sehr auf die Forgero Actions, die jetzt ja auch bedeutend benutzbarer geworden sind. Und ich denke, dass auch die Federation mit GitLab was ist, was dann vielleicht nächstes Jahr auch zu einem Ende kommen könnte, im Sinne von, dass es funktional ist. Und mittlerweile gibt es eine Lautschrift dazu und das Projekt selbst sagt, dass es Forgero heißt. Und wir dachten damals, als wir das letztes Jahr verfolgt haben, dass wir clever sind. Wir haben nämlich recherchiert, dass das Esperanto ist und haben dann auch irgendwo Lautschriften von Esperanto gefunden. Und da würde man das ja wirklich Forgero aussprechen, aber das kann international niemand. Deswegen haben sie sich, glaube ich, auf Forgero geeinigt.
Ja. An der Stelle kann man, glaube ich, den Running Gag bringen mit dem wie Linus Torvalds sagt, wie Linux ausgesprochen werden soll. IPRA knows Linux as Linux.
Ja.
Genau.
Genau das. Habt ihr noch weitere Neuerscheinungen, die euch dieses Jahr begeistert haben?
Begeistert nicht, aber ich habe das K9-Mail auf meinem Android-Phone durch Thunderbird ersetzt. Funktioniert für mich ziemlich gut. Ich lasse nicht regelmäßig selber Nachrichten durch das Gerät abholen, sondern ich gehe da nur rein, wenn ich mal gucken will. Ich habe sowieso die Benachrichtigung auf dem Handy so maximal ersetzt durch nix. Und wenn das an allen Ecken und Enden meine Aufmerksamkeit will, finde ich das nicht so ganz so stark. Also das war für mich auch noch ein Punkt, der sich geändert hat. Ja, und ich habe ein bisschen mit Plugins gespielt, aber ansonsten war es eher ruhig, sage ich mal, an der Softwarefront.
Ja, meins wäre jetzt nicht zwingend eine Neuerscheinung, aber was ich lobend rausstellen möchte. 2021, ich glaube im April, hat die Muse Group ja Audacity übernommen. Und da war ja groß Tara, Heugabeln und alles. Und mittlerweile hat sich alles so wieder beruhigt und stellen fest, ah ja, ist immer noch Open Source, ja, kriegt noch Updates, ja gut. Und was sich dieses Jahr gewandelt hat, ist, dass die sehr, sehr viel an der ganzen Foundation geschraubt haben. Sie haben auch gleichzeitig ein paar neuere Plugins, einiges mit Machine Learning. Also die haben dem im Prinzip mal einen zeitgenössischen Neuanstrich verpasst, der mich tatsächlich als jemand, der da aus beruflichen Gründen auf Version 3.3 immer noch verhaftet ist, sehr, sehr immer in Versuchung bringt, da mal darauf hin zu updaten. Aber die haben da was in ihrem UI verändert, was meinen Workflow leider so durcheinander bringt, dass ich mich da noch nicht so aufraffen konnte zu. Aber da sind jetzt so ganz viele Sachen drin, wo man so dran schreiben müsste, ah ja, schön, dass das endlich mal jemand gemacht hat, war wirklich nötig. Mhm. Und das gefällt mir. Also logischerweise werden da Zweit- und Dritt-Efforts aus dann auch in ihren anderen kommerziellen Apps zu abfließen. Das ist denen ja auch gegönnt, sollen sie auch sein, dafür haben sie sich das ja gekauft und es gibt die Lizenz her. Soweit keine Schmerzen damit. Aber es fließt auch wirklich in Audacity ein. Und das finde ich gut. Und ich hoffe, dass ich irgendwann mich dazu durchringen kann, diese Version auch mal einzusetzen. Also da sind Sachen drin von Live-Transkriptionen, da hatten wir es eingangs mal ganz kurz vorne, aber es kann auch Audacity dann Beat-Erkennung, viel, viel bessere und mit Machine Learning gefütterte Libraries für die Effekte, ein Live-Anwenden der Effekte, damit du das nicht erst processen musst und solche Sachen. So ganz viele Dinge, wo ich immer so gefühlt 10-mal erst die Leertaste zum Pausieren drücken muss, damit ich da hinkomme. Mhm. Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, ah, das willst du doch irgendwann mal ausprobieren. Also das möchte ich noch positiv herausstellen.
Perfekt, ja.
Dann hätte ich natürlich auch noch, um das auszugleichen, ein Negativbeispiel, obwohl das auch nicht so richtig ist. Hexchat in Version 2.16.2 ist jetzt vor ein paar Monaten erschienen und Hexchat war mein allererster ILC-Client. Den habe ich damals benutzt, als es noch, oder als ILC noch kurz relevant war, sagen wir es mal so. Und die hatten recht gutes Identity-Management mit drin und so. Du musstest nicht, nachdem du dich mit diesem Ding verbunden hast, nochmal 10 Commands eingeben, damit dein Cloak gestimmt hat und so. Mhm. Diese ganzen schönen Sachen waren da drin, das tat. Und so schöneres Highlighting. So, und jetzt nach über 12 Jahren, wo der in aktiven Development war, oder nennen wir es maintained, das letzte Jahr war etwas ruhig, haben sie gesagt, ja, dadurch, dass der Entwickler, der das Projekt damals auch nur übernommen hat, der Hauptmaintainer, der das jetzt gerade noch macht, der hat sich schon vor ein paar Versionen danach erkundigt, ob jemand das Projekt übernehmen möchte, weil er da keinen Drive mehr zu findet, er kann das nicht mehr so alleine machen und da kam es jetzt eben so, dass sich keine Leute gefunden haben und das Projekt jetzt in Feature Freeze bis demnächst End of Life gehen wird.
Schade.
Und, Ja, es ist immer noch der, und ich hab ja wirklich viele von den Clients damals ausprobiert. Das war ja auch noch so in der Phase, wo ich dann alle Tools mal durchprobieren wollte. Mhm. Ich bin immer wieder bei Hexshed gelandet. Also ich bin fast der Meinung, dass das auch heute noch kein schlechter IRC-Client ist. Ob man heute noch diesen Anwendungsfall haben sollte, das ist eine längere Diskussion. Aber das fand ich schön. Und ich sag mal so, der geht würdig in Rente. Das fand ich schön.
War das mal ein Fork von Xjet, weißt du das?
Richtig.
Ah, okay, ja. Alles klar. Deswegen kommt mir die GUI so bekannt vor. Ich habe mir mal ein Screenshot angeguckt und das, ja okay, das erklärt's.
Den habe ich eine Zeit lang benutzt, bevor ich auf dem Server als Container The Launch habe laufen lassen. Mhm. Da hatte ich auch gleichzeitig einen Bouncer dabei. Konnte auch von der Arbeit zugreifen, weil das über Web ging. Und ja. Ja, totgesagte leben länger, kann ich dazu nur sagen. Dann könnten wir auch gleich damit in die nächste Kategorie springen. Ja,
Dirk, das kommt alles mal wieder. In 10 Jahren machen wir wieder IRC. Du weißt
das ja. Das ist eine gute Überleitung. Eine Frage will ich dir noch stellen, Dirk. Was war dein erster IRC-Client?
Ach du Scheiße.
Damals, es war 1993, ich erinnere mich noch, als wäre es gestern gewesen.
Es war Kommandozeile, aber ich weiß nicht mehr, welcher das war. Ehrlicherweise nein. Aber ich habe immer noch Bekannte, die ich damals kennengelernt habe, die ich heute erst auf Konferenzen treffe, was ich ganz spannend finde.
Ja, cool. Es geht mir auch so. Und mein erster Client damals war MIRC für Windows. Auch beliebter Client. Und ansonsten unter Linux habe ich dann auch Xjet benutzt tatsächlich. Und das, was KDE mitgeliefert hat, aber ja, meine Use Cases nativ IRC zu benutzen, die sind auch geschwunden, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich versuche hier gerade was zu finden, aber ich glaube, das gibt es nicht mehr. Das war damals vor dem Krieg. Obwohl, das sollte man
hatte auch mal IRC-Support.
Vor dem Krieg sollte man heute nicht mehr sagen, ja. Tut mir leid.
Ja. Ja, aber jetzt haben wir ja schon die Überleitung gehabt und totgesagte leben länger. Wenn wir das hören, dann reden wir natürlich immer über Jubiläen und auch davon gab es dieses Jahr einige. Habt ihr ein Lieblingsjubiläum?
Ja, tatsächlich. 20 Jahre OpenStreetMap.
Oh ja.
Eine Sache, die nie ernst genommen wurde, bis es hinterher besser wurde als alle anderen Kartendienste. Und wir hatten zum Eingang gesagt, dass die Software langweilig geworden ist. Ich kenne auch in der kommerziellen Welt wenige Produkte, die so lange durchgehalten haben wie unsere Jubilare, die wir jetzt haben.
Das ist wirklich so. Und OpenStreetMap ist auch eins meiner Lieblingsprojekte, weil es halt einfach ein stetiges Wachstum hat und einfach funktioniert. Ja, also es ist halt einfach eine wunderbare Datenbasis für Kartenprojekte unterschiedlichster Couleur. Das kann natürlich eine Navigation sein, das kann aber auch zum Beispiel einfach ein Handyspiel sein, was das Kartenmaterial davon nutzt. Und das ist natürlich phänomenal. Da haben wir auch den Jochen Topf zu Gast gehabt, der da ganz, ganz tolle Insights geliefert hat. Und da kann man auch mal reinhören. Also war sehr, sehr spannend.
Da möchte ich eine schöne Anekdote anbringen. Wir haben 2015 der Simon Raffiner aka Sturmflut aus der Ubuntu-Community haben wir für die UbuCon in Berlin. Und ich gucke, dass wir das Video verlinken. Die ganzen Trailer und Zwischenjingles und so weiter haben wir 3D gerendert, weil er damals beim High Performance Computing Lab auf dem KIT Campus in Karlsruhe gearbeitet und da konnten wir ganz viel 3D-Zeugs durchrendern.
Cool.
Und er hat sich da wirklich live Höhen- und Gebäudedaten aus OpenStreetMap geben lassen und hat das dann natürlich in unserem Farbschema und so weiter da durchgerendert und so mit einer Kamera, die da durchflog. Das war selbst damals schon ein ganz großes Kino, was wir da gemacht haben. Ich gucke, dass wir das verlinken. Also ich habe notfalls noch was auf der Festplatte, dann verlinken wir das privat irgendwie. Aber ja, das war so mein erster Berührungspunkt mit OpenStreetMap.
Cool.
Und es ist super spannend zu sehen, wo überall OpenStreetMap mittlerweile eingesetzt wird. Also man findet, wenn irgendwelches Kartenmaterial im Fernsehen gezeigt wird, ist es meistens auch OpenStreetMap.
Das stimmt. Das
find ich schon spannend, ja.
Ja. Hast du ein Lieblingsjubiläum, Marius? Ich glaube, ich weiß, was es sein könnte, aber ich frage dich trotzdem.
Ja, ich bin gerade auch überlegen, ob ich mir was aus den Fingern sorgen kann für OpenWRT. Nein, es ist natürlich 20 Jahre Ubuntu, aber ich bin eh schon hier als Ubuntu-Apologist verschrien, von daher, das macht nichts. Nee, ich muss zugeben, dass ich mit fortlaufenden Jahren bei Ubuntu immer weniger mit der eigentlichen Firmenphilosophie und viel, viel mehr mit den Leuten dahinter und mit den Leuten, die sich daran beteiligen, übereinstimme. Und nichtsdestotrotz ist das weiterhin eine coole Gruppe, mit der man unterwegs sein kann. Und wenn man das weglässt, hast du halt eine Linux-Distro, die in den allermeisten Fällen tut. Also es könnte schlimmer sein.
Das sehe ich auch so. Also ich verdanke Ubuntu auch echt viel, weil das war für mich der Einstieg, der endgültige Einstieg in die Linux-Welt. Vorher bin ich da nur so mittelmäßig mit warm geworden und Ubuntu war das Erste, was funktioniert hat, was ich als junger Mensch mit wenig Fachwissen benutzen konnte. Und ab dann hat mich das Thema gepackt. Also danke dafür, glaube ich. Und 20 Jahre, die sind auch würdig, dass man es feiert. Hatten wir ja auch den Thorsten Franz zu Gast. Das war auch spannend, da zu hören. Der ist ja auch schon seit Ewigkeiten mit dabei, wie du auch, Marius. Und das war auch auf jeden Fall eine spannende Konversation. Also auch ein Jubiläum, das ich sehr gut fand. 15 Jahre Foreman ist natürlich für mich auch persönlich interessant, weil ich sehr viel die Software einsetze im Rahmen von Lifecycle und Content Management, was Systeme anbelangt und Patch Management. Das ist natürlich ein Thema mit OpenWRT, da habe ich wenig mit zu tun. Ich wusste aber nicht, dass das auch schon 20 Jahre alt ist. Also
unfassbar.
Genauso alt wie Ubuntu. Ist krass, ja. Mhm. Und ansonsten haben wir natürlich 30 Jahre Debian und 40 Jahre BTX-Hack, ne? Also CCC, 40 Jahre zurück, BTX-Hack sorgte dafür, dass der CCC deutschlandweit und auch international bekannt ist. Und ich glaube, das ist auch was, das man anerkennen muss.
Ja, wobei eher der Hack im Fokus steht und nicht BTX. Das ist auch gut so.
Ja, BTX stimmt. Also ich wünsche es mir nicht zurück. Ich weiß nicht, Dirk, würdest du gerne noch an BTX-Terminal zu Hause sitzen?
Hör bloß auf. 25 baut upstream und 1200 baut downstream. Baut Bits pro Sekunde.
Danke.
Wenn es gut lief.
Das ist Mann. Schnell auf der Datenautobahn. Hust, hust.
Autobahn, genau. Das ist Stau auf der Autobahn.
Ja,
unfassbar. Gott.
Ich finde diese Metapher so furchtbar mit der Datenautobahn.
Ja, aber wir merken ja jetzt schon, dass Edge kein Internet ist. Was ist das? Edge ist kein Internet. In der Schweiz ist 3G abgeschaltet, 2G ist abgeschaltet.
Wow, seid ihr weit vorne mit volatilen Änderungen. Das ist ja Wahnsinn.
Du kannst auch tief im Tunnel stehen und hast immer noch Vollausschlag. Aber ja, egal.
Ja. Kommen wir mal zu den persönlichen Highlights und den Wünschen, also was ihr euch vielleicht so für nächstes Jahr wünscht oder was für euch einfach so ein Thema war, das ihr einfach mitnehmt in wohliger Erinnerung. Was hat euch dieses Jahr am meisten berührt? Fangen wir mal mit dir an, Dirk.
Ja, ich habe ja eine relativ große Liste. Also wir haben einen neuen Hund, das ist vielleicht nicht ganz so interessant für die Leute, aber wir haben Anfang des Jahres eine Java-Migration gemacht. Java ist unser Pferd, also auch da...
Ich habe jetzt schon gedacht, du willst jetzt hier mit der Programmiersprache um die Ecke kommen und habe überlegt, welche neuen Seiten ich heute von dir kennenlerne.
Nein, unser Pferd hat den Stall gewechselt, war eben auch eine Java-Migration an der Stelle. Ja, ein Highlight für mich waren die DevOps Days in Zürich. Ich habe eine ganze Reihe an Links rausgesucht, die könnt ihr nachlesen. Und da hat es mir besonders einen Vortrag angetan, den ich jedem nur ans Herz legen kann. Das ist Calculating the Unquantifiable, How to Estimate Return on Investment on Security. Und wirklich sehenswert ist eine halbe Stunde, die sich lohnt. Ist auch eine sehr gute präsentierende Person an der Stelle, eine Frau. Und die hat halt gesagt, dass Security Flaws Firmen nutzen, weil die Firmen nämlich dann in aller Munde sind und weil im öffentlichen Bewusstsein hängen bleibt, dass sich die Leute um die Security kümmern. Also sehr, sehr sehenswert und sehr, sehr nachdenkenswert das Ganze. Ich habe ein neues Notebook. Das Notebook kam mit Tuxedo OS und ich bin jetzt gerade von relativ angetan von Tuxedo OS tatsächlich. Das hat sinnvolle Defaults, das macht Spaß, basiert auf Ubuntu. Das war für mich ein Highlight und ich spiele in den letzten Wochen so ein bisschen verstärkt mit LLMs rum, also mit Large Language Models. Und da muss man einfach mal sehen. Also man kann es auch selber hosten mit Olama, wenn man möchte, aber es gibt so zwei Dienste, Claude und Perplexity. Und nicht ChatGPT, die echt Spaß machen, wo die echt Features drin haben, die Zusammenarbeit Spaß machen. Da kann man sich komplette Konzepte ausgeben lassen. Perplexity arbeitet auf dem aktuellen Datenstand im Internet. Dann kann man Fragen stellen und das macht echt Spaß, kann ich an der Stelle sagen. Und das waren so für mich die großen Highlights dieses Jahr.
Ja, spannend. Also das Infinity Book Pro 14, das finde ich auch sehr, sehr schnieke, was du dir da rausgesucht hast. Das hat einen schönen Formfaktor, hat auch mit der AMD-SoC-Geschichte ordentlich Dampf für ein 14-Zoll-Gerät und hat auch viel, ja, du kriegst auch, glaube ich, relativ viel RAM rein, ich glaube 64 Gig oder so.
Wenn du langsam RAM nimmst, kommst du sogar bis auf 92, aber ich habe 64 Gig, wow. 96, ja.
Wahnsinn.
Ja.
Cool. Wie sieht es bei dir aus, Marius? Was ist dein Highlight gewesen?
Ja, im Vergleich sind die fast langweilig, aber es passt fast dazu. Mein persönliches Highlight war, und das ist auch nichts Neues aus diesem Jahr, aber ich habe es dieses Jahr erst angefangen zu nutzen, so richtig sind die Ampere-Server bei Hetzner. Mhm. Das sind 64-Bit ARM-Server, die die dort bereitstellen für wesentlich schmalere Münze, als du alles andere bei denen kaufen kannst. Die dadurch, dass das eine der wenigen Server-Architekturen sind, die die so anbieten, die tatsächlich auf ARM-Basis auch Leistung erbringen, unfassbar schnell und performant sind und die du auch mit RAM dann noch dazu buchen kannst in einer Größe, die du gerne bezahlst, dass ich da dann spontan so ziemlich alles, was wir bei Nutzer Media fahren, drauf ummigriert habe. Und das war gleichzeitig mein zweites Highlight. Das ist was, das habe ich ungefähr auch 2 Jahre zu viel vor mir hergeschoben. Dir kennt die Leidensgeschichte davon schon ein bisschen länger. wir waren bei unserem alten Hoster nicht mehr glücklich, aber da rauszukommen war, sie haben es uns nicht zwingend schwer gemacht, aber es war ein großer manueller Aufwand.
Ja.
Und als allerletztes haben wir dann die E-Mail-Server angefasst und so weiter, beziehungsweise die Kisten, auf denen das drauf lag. Also das ist mein Highlight, dass wir jetzt wirklich mit allen Sachen wieder in der wenigstens selbstverwalteten Modus sind und zu einem Bruchteil von dem, was wir davor gezeigt haben. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir damit besser fahren werden.
Sehr schön.
Und das kurz, ich möchte es nicht übertreiben, aber das war wirklich, ich weiß nicht, dir korrigiere mich, das war locker ein halbes Jahr dran, bis der ganze Kram fertig war, oder?
Ja, vielleicht sogar ein bisschen länger, ja.
Ja, also das war nicht wenig. Wir haben mittlerweile einfach zu viele Server und Webseiten und Maschinen.
Ja, Einzelteile gingen relativ schnell, aber sag ich mal so, und einzelne Sachen haben auch relativ lange gebraucht aufgrund von Provider-Schwierigkeiten, sage ich mal.
Yep. Ja, also das kann ich nachempfinden. Es gibt nichts Besseres, als wirklich so ein Projekt abzuschließen und die ganzen Tabs dazu zuzumachen. Also kann ich gut nachempfinden.
Ja, ich mache das Rabbit Hole natürlich weiter, weil jetzt dadurch, dass das allermeiste so ziemlich gut läuft, habe ich natürlich ganz viele andere witzige Ideen, die ich aber nicht anfangen sollte, weil dann stehe ich da in einem halben Jahr wieder. Aber mal schauen. Also diese Hetzner Ampere-Kisten, das war einer der Gründe, warum ich mir auch in den letzten Jahren sehr viel beim Nextcloud-Projekt, was die Raspberry Pi Ports betraf, beteiligt habe, weil das läuft dann jetzt plötzlich auch mit allen Binaries kompatibel da drüben, zum Beispiel.
Sehr schön,
also
ja.
Da kann man schöne Dinge drauf tun. Würde ich sehr empfehlen. Guckt euch das mal an.
Ja, bei mir ist das Highlight, glaube ich, sind die ganzen Konferenzen gewesen, muss ich sagen. Also ich fand das schön, dieses Jahr wieder auf sehr viel Konferenzen gewesen zu sein. Von vielen haben wir ja auch berichtet. FOSDEM, Config Management Camp, SUSECON, Red Hat Summit. Ich war privat noch auf der FROSCON, auf der MMCD, die ist ja bei mir um die Ecke. War auf der Subscribe, habe da wirklich mal Kontext an einer komplett anderen Konferenz, spannende neue Kontakte geknüpft. Und nach der Konferenz ist ja irgendwie auch vor der Konferenz, also im Prinzip nach Veröffentlichung dieser Episode sehen Marius und ich uns ja auch auf dem 38C3 in Hamburg. Es wird für mich der erste sein.
Ja.
Das wird, glaube ich, wild. Also das wird, glaube ich, echt spannend und eine maximale Reizüberflutung. Da werde ich bestimmt auch mal berichten. Und natürlich hier dieses Format. Also das hat auch wieder extrem viel Spaß gemacht dieses Jahr. Viel spannende Leute kennengelernt, viel tolle Gästin hier zu Gast gehabt. Also jeder Einzelne war da natürlich toll. Aber mir fällt da auch spontan ein, so die Gespräche mit Matthew Miller, der Projektleiter von Fedora, Eric Hendricks, den man auch da als Eric the IT Guy kennt, Ohad Levy von Foreman, das war super. Wir hatten sogar Daniel Stenberg und das ist schon irgendwie krass und das hat alles super viel Spaß gemacht und da bin ich sehr dankbar für. Und das gilt natürlich auch hier den Zuhörenden, die sich das ja auch immer fleißig anhören, denn sonst würde man das ja gar nicht machen, ja.
An der Stelle würde ich als ganz uneigennützig als Zuhörer auch mal sagen, vielen Dank, dass du uns das Ganze überhaupt bereitstellst. Dirk und ich finde das natürlich immer ganz toll, dass wir jetzt zu Jahresende eingeladen werden, aber wir hören es ja auch unter dem Jahr.
Ja, das ist so.
Dementsprechend vielen, vielen Dank an dich und das Team.
Ja, ja. Das gebe ich hier gerne an das Team weiter, weil die sind der Grund, warum das hier alles so funktioniert, wie es soll. Und da auch wirklich jeder Einzelnen hier einen herzlichen Dank. Was mich zur Frage bringt, was wünscht ihr euch denn für nächstes Jahr? Habt ihr irgendwie, wenn ihr euch was wünschen könntet, irgendwas für die Open-Source-Welt, was wäre das wohl?
Also ich habe einen Wunsch, der mit meiner neuen Rolle zu tun hat. Ich werde in der Firma, in der ich arbeite, nächstes Jahr für den neuen Linux-Desktop verantwortlich sein. Und da soll ein Produkt raus werden. Deswegen wird nächstes Jahr für mich das Jahr des Linux-Desktops sein. Und ich wünsche mir, und das ist mein großer Wunsch für nächstes Jahr, dass ich das so hinbekomme, dass die Firma bereit ist, auch zurück zu kontributen in die Open-Source-Welt.
Cool.
Dass sie nicht nur Nutzer sein wird von Open-Source. Und das wird ein relativ spannendes Thema mit Community-Aufbau, Support-Rollen-Aufbau und Produktion vielleicht im Ausland. Also ich habe da Mords Respekt vor, aber habe da Spaß. Und mein Wunsch wäre halt, dass mehr Firmen zurückkontributen. Das
fände ich auch schön. Und ich finde das schön, dass dann zumindest bei euch dieses Meme endlich mal stirbt, dass das Jahr des Linux-Desktops kommt. Finde ich super und wünsche euch viel Erfolg dabei.
Ja. Dankeschön. Es wird nicht für jeden sein, das ist klar. Ja. Es wird für Engineers und Developer sein, aber zumindest die hätten dann, es wird tatsächlich ein Teil auch aus dem Marketingbudget bezahlt, interessanterweise, um den Job interessant zu machen. Ja.
Wie ist es bei dir, Marius?
Ich überlege da jetzt schon die ganze Zeit, seit wir hier aufnehmen, drauf rum, weil beruflich darf ich mich bereits Vollzeit für Open Source einsetzen. Der Schritt ist abgeschlossen. In meinen anderen Bereichen bin ich da auch sehr viel und stark drin involviert. Von daher auf der Schiene würde ich mir einfach iterativen Fortschritt wünschen. Also wir haben dieses Jahr viel gesehen von Reparierbarkeit über Linux und Open Source Software in öffentlichen Verwaltungen bis hin zu Interoperabilität, sei es Mastodon, bis hin zu Open Code und solchen Sachen. Also wegen mir kann das ganz entspannt so weitergehen. Ich finde, das ist eine sehr schöne Richtung, je nach Laune mit mehr oder weniger Drama. Und keine Ahnung, hoffentlich können wir uns dann nächstes Jahr wieder treffen und können diese Erfolge zusammenkehren. Das würde ich mir wünschen.
Das wäre schön, ja. Also gehe ich mit dem, was ihr gesagt habt. Das ergibt auf jeden Fall Sinn. Ich würde mich freuen, wenn diese ganzen ökonomischen Streitigkeiten mal begraben werden könnten. Dass vielleicht Open Source und Kommerz nebenher wunderbar arbeiten können und man auch mehr zurückgibt, statt nur zu konsumieren. Und dass wir nicht die 100. Lizenzänderung sehen müssen. Denn das bringt unnötigen Stress in die ganze Sache. Und es wäre doch schöner, wenn wir die Zeit effektiver nutzen würden. Aber ich glaube, das ist ein bisschen arg utopisch. Ansonsten, ich nutze hier schon überall tolle Open-Source-Tools. Ich bin zufrieden, wenn das weiterhin auch langweilig bleibt und die Dinge funktionieren.
Ja.
Das würde mir schon reichen.
Es ist eine gute Gelegenheit zu erwähnen, dass der Andi vom Engineering-Kiosk immer sagt, Legacy verdient das Geld, womit er nicht ganz Unrecht hat. Also und da, wo die 19 Jahre Support für Betriebssysteme gebraucht werden, da wird das eigentliche Geld verdient. Das muss man leider dann doch so sagen.
Ja, oh, ist so. Ja. Muss ich aber nicht auf dem Desktop haben. Also hier so KDE 3.5.
Nein, sicher nicht. Sein.
Das wäre doch mal eine schöne Sonderfolge, Christian.
So,
ich schicke dir Peter vorbei, dann könnt ihr über LoRaWAN senden. So eine ganz zeitgenössische Folge.
Ja, aber dann aber auch wirklich auf alter oder sehr technisch limitierter Hardware. Ich glaube, da haben wir beide ein Händchen für. Ich nehme dann so ein Pentium 2 oder ein Pentium 3. Eher irgendein Singleboard.
Peter bringt was mit mit.
Genau.
So ein neumodischer Kram, Pentium? Unglaublich.
Das wäre doch mal was, so eine Focus-on-Entschleunigung-Episode.
Genau. Wunderbar.
Jetzt hat das Ding einen Namen, jetzt muss es passieren.
Ich schreibe das mal auf die To-Do-Liste. Ja. Der Brauch will es, dass wir unsere Jahresabschlussepisoden auch immer mit einem Tool- und Medientipp beschließen. Deswegen kommen wir genau dazu. Und ich gucke hier auf eine Liste, die sehr ungleich gefüllt ist. Wir haben relativ viel von Dirk und relativ wenig von Marius. Und das kommt mir auch bekannt vor gegenüber letztem Jahr. Woran hattet ihr gelegen, Marius? Fragt man sich ja immer, woran es gelegen hat.
Richtig. Ja, ich dachte auch, ich behalte diese Tradition bei. Nein, also ich habe natürlich auch wieder ganz viele Tools und Sachen ausprobiert und mit irgendwelchen Sachen gespielt. Das Problem ist nur, da ist nichts so wirklich hängen geblieben, was ich nicht schon im letzten Jahr genannt hätte, was so herauszustellen wäre. Also ich bin weiterhin mit Mac Whisper so glücklich, was ich glaube ich auch im letzten Jahr empfohlen habe, weil ich damit gefühlt den ganzen Tag Meetings zusammenkehren darf. Dass das alles eben lokal macht mit einem lokalen Modell. Kannst du ähnlich auch mit Whisper CCC unter Linux und auch Windows tun, aber ich nutze es halt auf dem Mac. Aber ja, deswegen habe ich da leider nie was Spannendes. Das tut mir so leid. Dementsprechend hat aber Dirk wieder seine ganze Liste mitgebracht. Von daher, was hast du?
Ja, genau. Ich hoffe, ihr habt noch Zeit, liebe Hörer. Die nächste Stunde gehört mir. Nein, also im letzten Jahr ist ja, vergangenen Jahr ist NeoFetch eingestellt worden. NeoFetch ist ein Tool, was auf der Kommandozeile so ein bisschen grafisch darstellt, auf welchem Betriebssystem man sich befindet. Ich fand das immer eine schicke Spielerei und ich habe dann FastFetch gefunden, was die Spielerei so ein bisschen weiterführt. Und ich benutze FastFetch, um meine Hardware zu inventarisieren zum Beispiel. Da gibt es eine Möglichkeit, das mit einem JSON-File zu kombinieren. Da sieht man so die Basiskonfiguration, die man im Rechner hat. Also sprich, man hat so in 20 Zeilen das, was in dem Rechner drin ist. ich kenne LSHW und ich kenne HW Info, wo das in aller Ausführlichkeit zusammenkommt. Aber so hat man irgendwie in 20 Zeilen zusammen, auf was für eine Hardware man ist, und hat das mal schnell wegdokumentiert, wenn man das braucht. Es tut nicht viel mehr, aber es ist eine schöne Spielerei mit dem Fastfetch einfach. Also sinnvoller Nutzen nur so, dass ich es halt in meinen Dokumenten habe, was ich da verbaut habe letzten Endes.
Das ist super, ja. Also ich bin weine auch so Neofetch ein bisschen hinterher, aber der Entwickler hat sich aus sehr nachvollziehbaren Gründen aus der Branche verabschiedet, von daher. Und Fastfetch ist ein tolles Drop-in-Replacement, das auch genauso aussehen kann. Also wenn ihr kein Freund von Veränderung seid.
Ja, kann.
Ist das nicht mittlerweile der 700. Fork von dieser Basis? Also ich kenne da ganz viele, die alle anders heißen.
Der 800. garantiert.
Ja. Oder ist das wirklich so ein direkter Nachkömmling in Anführungszeichen? Nein, nein. Ich kann den gerade nicht einordnen, weil ich bin einer von denen, der Inksy ganz gerne nutzt, weil das auch für mich gereicht hat.
Das ist einer von vielen, eine von vielen Möglichkeiten, Neofetch zu ersetzen.
Okay.
Ja, Neofetch ist ein Spielzeug, machen wir uns nichts vor. Also praktischer Nutzen ist eher begrenzt, aber es ist ein schönes Spielzeug.
Ist zum Flexen auf Reddit oder auf Social Media einfach generell. Hier, guck mal, hier, ich habe 128 Gig genau. Memory und habe nur Google Chrome offen. Yay.
Screenshot Saturday hier. Ja.
guck dir bei Neofetch im Fullscreen an. Nein, egal.
Sehr schön.
Die Flanke musste ich dann noch nehmen, Entschuldigung, bitte. Christian, hast du einen Tooltip?
Ich habe einen Tooltip mitgebracht, und zwar ich bin ja eigentlich eher so ein bisschen KI-Skeptiker, und das ist ein Tool, das komplett über KI-Werkzeuge gebaut wurde, vom Ralf Stockmann, Grüße gehen raus. Mastowall ist ein Tool, da feuerst du Hashtags rein und sagst eine Mastodon-Instanz, und dann hast du wie diese Twitter-Walls, die es früher gab auf den Konferenzen, dann hast du gesehen, wer was wo wann mit diesem Hashtag versehen hat. Das wird auch auf Konferenzen halt auch nach wie vor gerne genutzt, da auch gerne mit Beamer-Template, ne, dass man dann halt auch sieht, was die Leute posten und sich selbst sehen, damit man den Meta-Tut, ich bin im Fernsehen, auch wieder tuten kann. Das ist cool, das ist ein kleines Stück Software, und wenn man einfach so irgendwie ein Event macht oder so, dann kann man das wunderbar benutzen, und finde ich, ist ein schönes kleines Stück Software, das mir Freude bereitet.
Klasse, ja. Cool. Früher hat man das auf Konferenzen ja immer gehabt, dass man irgendwie so Twitter-Walls gehabt hat,
ja.
wo man dann live mitgucken konnte, was da gerade im jetzigen X-Universum läuft. Genau.
Ja, was mir da noch fehlt, ist halt, du musst halt eine konkrete Instanz angeben. Ich glaube, es geht technisch nicht, dass du über alle Instanzen global suchst. Zumindest nicht in der Version, die es hier gibt. Das wäre so das Einzige, was noch fehlt, aber ansonsten ein tolles Stück Software.
Ja.
Du hast noch ein paar Medientipps, glaube ich, ne?
Ja, ich habe einen Medientipp, und mit diesem Medientipp verbunden eine ganze Menge an Links auch. Ich möchte euch ein Buch ans Herz legen, das hat mal jetzt nichts Technisches zu tun. Das Buch heißt Factfulness, ist von Hans Rosling. Hans Rosling ist mittlerweile tot, hat auch TED-Talks gemacht. Den Link findet ihr auch in den Sendungsnotizen, der Leuten beibringt, wie man mit Statistiken umgehen soll und wie man Statistiken interpretieren soll. Weil wir alle bestimmten Trugschlüssen unterlegen, wenn wir irgendwelche Zahlen sehen und die verkehrt ins Verhältnis setzen. Und da es in der heutigen Zeit immer wichtiger wird, auch Fehlinformationen auf die Spur zu kommen, denke ich, das ist ein guter Read. Der Talk ist sehr interessant, ist einer der besten Talks, die ich bis jetzt gesehen habe tatsächlich. Und ich möchte euch an der Stelle auch die Gapminder-Tools, die sind auch aus dem Hause, ans Herz legen, wo man dann halt die Entwicklung in verschiedenen Kategorien der Weltbevölkerung sehen kann. Hans Rosling teilt die Welt nicht in Arm und Reich oder in Erste Welt und Dritte Welt ein, sondern er sagt, es gibt vier Einkommensstufen, die nach bestimmten Kriterien aufgeschlüsselt werden, und zeigt halt auch, dass wir als Industrienation vor 30 Jahren noch in Stufe 3 waren und erst seit relativ kurzer Zeit in Stufe 4 sind. Also sprich, man kann so im Laufe des letzten Jahrhunderts sehen, was da passiert. Die Gapminder-Tools auf der die haben ganz unten einen Play-Button, den man leicht übersehen kann. Würde ich euch bitten, mal zu klicken, das macht schon Spaß.
Ja, spannend.
Also ein etwas größerer Medientipp an der Stelle.
Die Gapminder-Tools sind super. Die haben wir vor ein paar Jahren nochmal bei Technik besprochen. Da machen sie auch manchmal so Aufschlüsselungen nochmal in Schriftform. Genau, hier sehe ich es gerade.
Ja.
Die sind gut.
Also es ist ganz großes Kino vom Bruttoinlandsprodukt über Medizinversorgung, was es nicht sonst noch alles gibt. Und wenn man so sich das eigene Land mal auswählt oder Partnerländer mal aussieht, dann sieht man auch, wie die sich im Verhältnis entwickelt haben. Und dann sieht man halt, dass die dass wir gar nicht so auf dem hohen Ross sitzen müssen, wie wir denken, sondern dass wir im Prinzip vielleicht eine Entwicklung 20 Jahre vorweggenommen haben, aber dass die vermeintlichen Entwicklungsländer, die vermeintlichen wohlgemerkt, uns stark auf den Fersen sind. Und das setzt auch ins rechte Licht, dass es den nicht so entwickelten Nationen mittlerweile deutlich besser geht als noch vor 20 oder 30 Jahren. Also dass Schulbildung weitergekommen ist und dass auch die Versorgung, also durch Essen und durch Medikamente besser geworden ist. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen, das mal zu lesen. Das nordet ein bisschen ein.
Das ist ein guter Stichpunkt. Einnorden und die Awareness haben, das ist, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Und dafür finden wir natürlich die Links in den Shownotes. Ja, bleibt uns nur übrig, hier den Sack zuzumachen thematisch. Ich möchte mich bei euch beiden ganz herzlich bedanken, dass wir wieder das Jahr einmal zusammengekehrt haben und unsere Meinung ausgetauscht haben. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht.
Dankeschön, mir auch.
Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne. Ich denke, wir hören uns bestimmt nächstes Jahr wieder. Ja. Und den Zuhörern danken wir natürlich auch fürs Durchhalten bis hierhin. Und wenn ihr die Episode hört, dann ist jetzt vielleicht schon Februar oder März, dann kann man schon mal frohe Ostern wünschen. Falls ihr das aber wirklich am 24.12. hört, dann wünschen wir euch natürlich besinnliche, ruhige Feiertage und auch einen guten Start ins neue Jahr. Bleibt uns gerne auch weiterhin treu. Und wir hören uns hier in diesem Feed dann auch im Januar, Ende Januar wieder mit einer News-Folge. Eine Themenfolge skippen wir mal, aber ich glaube, das Backlog dürfte bei euch groß genug sein. Von daher, ja, lasst es euch gut gehen, habt viel Spaß am Gerät und dann bis nächstes Jahr.
Bis dann, tschüss.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.